Ja, wunderbar. Dann können wir loslegen. Ich darf Sie recht herzlich im Namen des DGW-Kreisverbandes, die Teilnehmer im Podium und natürlich die Teilnehmer im Plenum recht herzlich begrüßen. Wir haben uns als DGW-Kreisverband überlegt, dass es mal an der Zeit ist, eine Veranstaltung zum öffentlichen Personennahverkehr zu machen. Und deswegen sind wir auf die politischen Parteien, hauptsächlich im Kreistag und ein Vertreter vom Regionalparlament, haben dann zugesagt für unsere Diskussionsveranstaltung. Und vom Ablauf her würde ich jetzt nur kurz die Namen erwähnen. Sie haben nachher alle in der Vorstellungsrunde dann noch Gelegenheit, etwas zu Ihrer Person zu sagen. Einmal würde ich dann den Herrn Jan Eckert begrüßen. Genau, ganz außer. Hallo, grüß dich. Dann den Martin Klinker von der Freie Wähler.
Jawohl.
Hallo, Herr Klinker. Dann der Roland Mundle. Verdecke ich wahrscheinlich jetzt gerade. Dann die Frau Ingrid Pitterle. Hallo. Und den Herrn Dr. Ulrich von der Heidt. Hallo.
Und einen haben wir noch.
Genau, den Herrn Albrecht Braun. Den, jawohl, genau, hallo. Ja, also mein Part ist sozusagen...
Entschuldigung.
Der Hans-Josef Straub von der SPD-Kreistagsfraktion. Ja, gut. Die einführenden Worte von mir beschränke sich jetzt auf die Vorstellung der Teilnehmer in Kurzform. Und dann haben wir natürlich noch zwei kleine Fragen, die wir an Sie richten wollen, bevor es dann mit der Diskussion, moderiert vom Tobias Kabegi, dann losgeht. Und zwar würde ich Sie bitten, die Hand zu heben, wer denn heute mit dem öffentlichen Personennahverkehr hierher gekommen ist. Wunderbar, vielen Dank. Und die zweite Geschichte wäre, das ist natürlich freiwillig, können Sie uns einen Ort im Kreis nennen, wo Sie theoretisch oder auch in echt hergekommen sind und heute Abend wieder hinfahren. Wir würden dann von dem Ort quasi vom Rathaus her die Fahrzeit über die VVS-App berechnen und dann auch die Rückfahrzeit. Und das würden wir am Schluss dann gerne nochmal bekannt geben, wie lange Sie unterwegs gewesen wären. Also ich würde gerade mal beim Herrn Mundle anfangen. Sie sind aus Sindelfingen, glaube ich.
Von Darmstein.
Vielen Dank. Sie kommen aus Sindelfingen, das macht es einfacher. Weiterstadt, wunderbar. Frau Pitterle aus Sindelfingen. Genau. Tobias, da weiß ich, wo du herkommst, aus Tübingen.
Und Rotesheim.
Rotesheim, vielen Dank.
Leonberg.
Und
Tübingen.
Tobi auch. Gut, wir würden dann am Schluss einfach noch, wenn es uns gelingt, einfach die Zeit nennen, damit man noch ein Gefühl hat, wie es im ÖPNV aussieht, wenn man freitagsabends 20 Uhr hier zurück will. Ja, dann würde ich an den Tobias übergeben und deine Aufgabe dann halt auch vielleicht noch den Kollegen von Verdi dann noch kurz vorzustellen, wenn du magst. Ne?
Ja, oder das kann ich an der Nahe vielleicht auch in seinem ersten Statement selber machen. Ich begrüße ganz herzlich, ich finde es toll, dass Leute da sind bei diesem wichtigen Thema. Ich glaube, gerade für diesen Ballungsraum hier, Böblingen-Sindelfingen, ist der öffentliche Verkehr natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema. Freut mich wirklich sehr, dass wir heute Zuschauer haben. Genau. Vielleicht vorneweg noch ein Punkt. Wir haben gesagt, wir diskutieren das Thema mit den demokratischen Fraktionen im Kreistag. Wir haben jetzt nicht die AfD eingeladen. Das hat verschiedene Gründe. Erstens gibt es da keine Konzepte zum ÖPNV, weil das eine Autopartei ist, die quasi eigentlich nur das Autofahren, so wie es ist und so wie es früher war, verteidigen will. Das sehen wir eigentlich keine ÖPNV-Ansätze. Dann ist die Partei in großen Teilen rechtsextrem. Es gab jetzt auch das Urteil, dass die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall völlig legitim ist. Und zurzeit sieht man auch viel in den Medien, dass auch wie drei ostdeutsche Landesverbände bald die ganze Partei und wie der Jugendverband auch schon als gesichert rechtsextrem. Von daher können wir sie als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, wir stehen gegen den Rechtsextremismus schon immer und historisch auch, können wir sie nicht einladen. Und sie bekämpfen uns auch als Gewerkschaften. Ja, wenn es nach der AfD geht, kann man sich die Reden im Bundestag anhören. Sie wollen die Tarifhoheit der Gewerkschaften abschaffen, was natürlich ein massiver Angriff auf die Gewerkschaften überhaupt ist. Und da muss man die Feinde, unsere Feinde, wollen wir dann quasi auch nicht unbedingt hier präsentieren vom Prinzip her. Ja, das wollte ich noch sagen, bevor es losgeht. Ja. Fangen wir aber jetzt mit dem Wichtigen an, mit dem ÖPNV, der uns alle betrifft, den wir alle brauchen, denke ich mir. Vom Prinzip her beginnen wir mal mit Ihnen, Herr Killinger. Sie sitzen auch gerade neben mir. Also dieses Jahr, Anfang des Jahres, titelten zwei Lokalzeitungen Buschaos am Morgen, unzuverlässige Schulbusse, Eltern sind sauer, die sind überfüllt oder die kommen nicht, stand so in der Zeitung. Was ist da das Problem? Können Sie so ein bisschen mal sagen, was aus Ihrer Sicht, warum das nicht funktioniert? Genau, sagen Sie nur drei Sätze zu Buschen.
Ja, dann beginne ich sehr gerne, aber ich glaube, es geht auch so. Sie verstehen mich, nehme ich an. Und darf mich kurz vorstellen, ich bin Martin Killinger und der Sprecher der Freien Wähler im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreistags, seit 2009 im Kreistag Mitglied und hauptberuflich 22 Jahre inzwischen erster Biker in der schönen Stadt Rudesheim im Kreis Böblingen. Und da gibt es halt ganz viele Bereiche, die da dazugehören zu diesem Bereich des ersten Bikermetten. Er ist ja auch hauptamtlicher Stellvertreter der Bürgermeisterin, unter anderem natürlich auch Mobilität, Verkehrsplanung und ähnliche wichtige Themen. Ja, in der Tat möchte ich vorausschicken, finde ich ganz wichtig, dass wir miteinander reden. In der Demokratie, das ist doch einfach ein Wettstreit der Argumente und der Köpfe und vor allem kein Wettstreit, sage ich mal, der Fäuste oder der Farbspraydosen oder ähnliches, was wir leider auch erleben. Denn da müssen wir Demokraten einfach zusammenhalten und die Werte unseres Grundgesetzes verteidigen und hochhalten. Wir gehen respektvoll miteinander um, auch wenn wir natürlich unsere eigenen politischen und auch sachlichen Argumente und Anschauungen haben. Das vielleicht einfach vorneweg, das ist mir ganz wichtig. Und der ÖPNV gehört selbstverständlich unbedingt eben, es ist ein Bereich der Daseinsvorsorge. Also völlig klar, Bund, Landkreis, Städte und Gemeinden haben dieses Thema auf, in hoher Priorität auf der Agenda. Und das betrübt uns alle wirklich gleichermaßen extrem, dass es solche Probleme gibt. Weil eins ist völlig klar, die Zuverlässigkeit, die Pünktlichkeit, das ist doch das A und O. Es ist doch furchtbar, wenn ein Gelegenheitsfahrer mal den ÖPNV wählt und dann eben auf der Strecke bleibt. Das will niemand. Und leider gibt es Ursachen, zum Beispiel unsere Infrastruktur. Was unglaublich wichtig ist, wir merken es, wenn man eben nicht richtig danach schaut, wenn sie dann verlottert, wenn sie schlechter wird, dann braucht man Baustellen, Sanierungen und ähnliches. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt sind einfach Personalmangel. Wir haben ein Riesenproblem in vielen Bereichen, Fachkräfte und Personalmangel, auch im Bereich der Busfahrer. Es werden Baden-Württemberg 2.500, bundesweit 25.000. Und da gibt es wirklich unglaublich wichtige Stellschrauben, bei denen wir drehen müssen, dass das besser wird, attraktiver wird. Auch die Busfahrerausbildung kostet in Deutschland 14.000 Euro, in Österreich rund 4.000 Euro. In Österreich, die können auch Busse fahren. Oder die mangelnde Teilfrauenquote, da könnte man auch mehr erreichen, wenn es nicht so teuer wäre. Ist doch einfach, sage ich mal, interessanter auch für Menschen, die eben familiär bedingt oder wie auch immer nicht Vollzeit arbeiten können. Auch da sehe ich ein Potenzial. Das heißt also, wir müssen unsere Standards überprüfen, diese Ausbildung, sage ich mal, ein übertriebenes Abspecken und auch im Bereich der regelmäßigen Fortbildung, da gibt es unglaublich viele Vorschriften. Das kann man heute intelligenter machen, kann man online, digital machen, wenn es um neue Regelungen geht und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Da gibt es auch Initiativen. Der Landkreis ist dabei, wir haben das ja mit eingebracht, um hier die Dinge zu verbessern. Wir brauchen einfach Menschen, die arbeiten, die auch von ihrer Arbeit gut und sicher leben können. Und dazu gehören auch unsere Busfahrerinnen und Busfahrer. Sonst fallen weiterhin so viele Busse aus und für die Schüler und Fahrgäste ist es einfach ganz schlimm. Danke.
Ja, herzlichen Dank, Herr Killinger. Kommen wir, ich möchte die Fragen mal weitergeben an den Herrn Mundle, der ist Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag. Was ist Ihre Analyse von dem Buschaos? Geht es in eine ähnliche Richtung wie beim Herrn Killinger? Oder haben Sie jetzt auch noch weitere andere Gründe ausgemacht? Sie können auch, wenn Sie wollen, noch ein bisschen sich selber vorstellen. Sie kriegen jetzt auch in der ersten Runde mit Selbstvorstellung 4 Minuten und nachher machen wir dann 3 Minuten.
Ja, guten Abend zusammen. Schön, dass Sie am Wochenende vor Pfingsten hier um 18 Uhr freitagsabends den Weg hierher gefunden haben. Vielen Dank dafür. Das nur bei Regen, genau, da haben Sie recht. Ja. Ja, also ich will mich genau dem anschließen, auch nachher, was der Herr Killinger gesagt hat, aber zuerst mal zu meiner Person. Ich bin seit 2006 im Kreistag. Ab der Legislatur drauf bin ich Fraktionsvorsitzender und nicht im Umweltausschuss, sondern im Finanz- und Verwaltungsausschuss. Aber nichtsdestotrotz, als Fraktionsvorsitzender setzt man sich natürlich mit allen Themen auseinander. Und das ist wohl alle klar, uns Grünen ist natürlich der Verkehr, der Nahverkehr, der ÖPNV sehr wichtig. Und deshalb denke ich, kann ich durchaus hier zu den Themen was sagen. Wichtig ist mir auch nochmal zu betonen, und das ist auch so eine, für mich eine Besonderheit, wo den Kreistag auch auszeichnet, dass wir auf Augenhöhe ordentlich miteinander umgehen im Kreistag, dass dort in der Regel weniger die Parteizugehörigkeit eine Rolle spielt als die Themen und dass es dann auch wechselnde Mehrheiten gibt für die Themen, wie man eben dann das macht. An was scheitert es in der Regel? Es scheitert in der Regel an den Finanzen. Und dann kommt immer darauf an, wo würde man jetzt eben bereit sein, von dem Kuchen, für welchen Teil will man von dem immer gleichen Kuchen ein größeres Teil abschneiden und von welchem Teil ein kleineres. Und das differenziert sich dann durchaus dann bei den verschiedenen Bereichen. Wir sind dafür, dass man in dem Bereich ein größeres Teil abschneidet, aber wir Grünen sind auch der Ansicht, dass die Finanzierung für den Verkehrswerk, für die Infrastruktur auf andere Füße gestellt werden muss, wie die, die wir haben. Denn auf der kommunalen Ebene muss alles umgesetzt werden, ob es die Energiewende ist, ob es die Verkehrswende ist, ob es die Ausbildung ist, egal was es ist. Und von daher haben wir das Thema, dass uns natürlich das Geld ausgeht. Und deshalb wäre es vernünftig für so Bereiche, der Herr Killinger hat es vorher angesprochen, Infrastruktur ist A und O. Ja. Was ist verantwortlich für die Verspätungen dann? Das ist eben die Infrastruktur, das sind Baustellen, das sind dann wieder Tempolimits, die man auf der einen Seite will, aber dass die Sicherheit im Verkehrsraum gewährleistet ist, die aber dann eventuell dazu führen, dass die Taktzeit nicht mehr stimmt für die Busse. Aber der Hauptgrund ist natürlich das, dass uns Personal hinten und vorne fehlt. Es war, zumindest kann ich das sagen, für Böblingen und Sindelfingen, der Punkt, wieso hier die Ausfälle waren, die Busausfälle. Da ist ja bei uns eigenwirtschaftlich die Firma Pflieger für Böblingen-Sindelfingen unterwegs. Wir haben uns seinerzeit sehr gefreut, dass es hier ein eigenwirtschaftliches Angebot gab von der Firma Pflieger, weil das natürlich wieder die Haushalte entlastet. Aber ich will gerade sagen, diese Ausfälle haben natürlich nichts mit der Eigenwirtschaftlichkeit zu tun, denn hier ist es so, dass wenn ich einen Auftrag annehme, muss ich natürlich die Strecken entsprechend bedienen. Und deshalb musste das natürlich auch bis vor das Regierungspräsidium, dass tatsächlich nachgewiesen werden konnte, hier gibt es gerade einen Mangel, ob es krankheitsbedingt ist oder an was es lag, das kam nämlich noch dazu, so eine Krankheitswelle, dass man dann Verkehre ausfallen lässt, was natürlich fatal ist. Und deshalb ist es genau wichtig, dass wir eine ordentliche Bezahlung haben für die Busfahrerinnen, ja, dass wir die Ausbildung günstiger machen und dass wir hergehen, dass man hier auch die Fortbildungen, wo hier vorgeschrieben sind, praktisch reduziert, weil das auch ein Riesenaufwand ist, wenn ich richtig informiert bin, müssen die jährlich 5 Tage hier nochmal Nachschulungen und so weiter machen. Also das sind viele Gründe, wieso das passiert ist und danke. Da muss man Abhilfe schaffen.
Ja, danke Herr Mundle. Sie haben schon ein paar Themen angesprochen, wie Finanzierung, zu denen kommen wir nachher auch noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen intensiver nachher noch. Vom Prinzip her, ich wollte jetzt weitermachen mit Ihnen, Frau Peterle. Sie haben vorher gesagt, Sie sind ja noch nicht so lange im Kreistag, aber trotzdem sind Sie heute hergekommen, das ist ja super. Und bei diesen auch recht komplizierten Thema. Haben Sie jetzt noch weitere Gründe ausgemacht, wo Sie noch welche sehen, die jetzt noch nicht genannt wurden? Und was hat denn das für gesellschaftliche Auswirkungen Ihrer Ansicht nach, wenn Schulbusse nicht richtig fahren?
Wen trifft denn das besonders in der Gesellschaft?
Ja, hallo erstmal miteinander. Vielleicht darf ich mich auch erstmal kurz vorstellen. Ja. Also mein Name ist Ingrid Pitterle. Ich bin von der Partei Die Linke und ich bin seit 2019 im Kreistag. Ich habe mich nicht unbedingt darum gerissen, in den Kreistag zu kommen, aber ja, da bin ich nun mal und ich fand es eigentlich auch sehr spannend und sehr schön, muss ich sagen, und sehr interessant. Ich will eigentlich mal, wenn ich darf, mit etwas Positivem anfangen. Ich bin nämlich 1976 hier in den Landkreis gekommen und zwar wurde ich in meinem Schönbuch in den Schuldienst eingestellt. Und es gab dort die Gleise, die heutigen Schönbuchgleise, aber es gab keine Bahn. Und darüber war ich sehr enttäuscht, weil ich immer gerne mit Zug und Bus und so weiter gefahren bin. Ich musste mir also ein Auto zulegen. Und da war ich schon mal enttäuscht. Und wenn man bedenkt, also die Schönbuchbahn gab es ja seit 1911. 1966 ist sie stillgelegt worden, wie viele andere Bahnen übrigens und Gleise in ganz Deutschland, weil, bitte noch ein kurzer Hintergrund, 1961, bis 1961 gab es das Gesetz, wer ein PKW anmelden möchte, muss einem Privaten eine Garage oder einen Abstellplatz nachweisen können. 1961 ist dieses Gesetz gefallen und damit ist natürlich peu à peu die Autoindustrie, das wissen wir alle, natürlich Autofahren ist bequem und schön, dadurch ist natürlich der Autoverkehr immer, immer, immer mehr gestiegen. So, und Gott sei Dank hat man irgendwann dann doch ein bisschen erkannt, ÖPNV wäre auch nicht schlecht, Stau, an CO2-Ausstoß hat man ja damals auch noch nicht gedacht. Aber Gott sei Dank, heute ist es doch ein Grund, Stau und CO2-Ausstoß, den Verkehr, den MIV wieder zu reduzieren. Wir haben immerhin heute im Landkreis immerhin 119 Buslinien, zusätzliche S-Bahn-Linien, S1, S11, S6, S60, S62, die Schönbuchbahn und die Ammertalbahn. Das ist doch mal positiv, finde ich. So, diese Ausfälle, die es jetzt gegeben hat, sind natürlich der Tatsache geschuldet, dass viele Gleise marode geworden sind. Man musste sie erneuern, man musste Straßen auch teilweise erneuern und so weiter. Ich meine, die Busse müssen ja auch auf den Straßen fahren. Ne? Also tatsächlich natürlich dadurch Verspätungen. Ich habe es auch selber erfahren. Ich fahre sehr gerne mit dem Bus von Sindelfingen, Eschenried bis zum Landkreis. Da kann ich auch Zeitungen lesen, das finde ich übrigens auch ganz toll. Und ja, und es gab Ausfälle und es hat dann auch zu Reduzierungen geführt, gerade im Busverkehr Sindelfingen-Böblingen. Dann gab es auch tatsächlich ein Verkehrsunternehmen, die Firma Seiter, wo es finanziell immer enger geworden ist, bis dahin, dass sie Insolvenz anmelden mussten. Und natürlich sind dann die Busfahrer abgesprungen und heute wird es wieder von der Firma Klingel diese Linien betrieben. Busfahrer müssen auf jeden Fall gut bezahlt werden. Klar, manche Busfahrer, haben ja andere schon gesagt, muss ich nicht nochmal wiederholen, müssen gut bezahlt werden, mindestens Mindestlohn, wenn nicht mehr. Keine Leiharbeitsfirmen dazwischen geschaltet, habe ich jetzt nämlich auch schon gehört. Und es muss auch bezahlbarer Wohnraum für die Menschen geschaffen werden. Und was auch jemand neulich gesagt hat, zu mir Pausenräume an Busbahnhöfen. Weil die festen ja immer in den Bussen, die Busfahrer, wenn sie mal Zeit haben. Und für Frauen, um Frauen zu gewinnen, flexible und verlässliche Arbeitszeiten. Danke.
Dankeschön. Frau Pitterle, lasst uns das mal da, genau. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Pitterle, für Ihren Beitrag, Ihre Vorstellungen. Machen wir weiter mit Ihnen, Herr Albrecht von der FDP. Sie stehen als FDPler, weiß ich nicht, in der Kommunalpolitik auch, aber Ihre Partei ist ja schon sehr bekannt, für Marktlösungen einzutreten meistens. Jetzt der Herr Mundle hat es ja schon erwähnt, das ist eine eigenwirtschaftliche Erbringung. Also Pflieger hat den Zuschlag für den städtischen Busverkehr bekommen, vor allem weil er eben die Eigenwirtschaftlichkeit versprochen hat. Das heißt irgendwie, er will kein Geld, sage ich jetzt mal ganz einfach, vereinfacht. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, aber Sie können ja was dazu sagen auch. Jetzt im Mai vor einem Jahr verkündet Flieger dann, man benötigt einen neuen Fahrplan, weil er eben seiner Aufgabe nie nachkommt oder nicht nachkommen kann. Wenn jetzt die Privaten da versagen, ja, und der Staat muss eh einspringen dann mit teurem Geld, da gab es ja dann auch vor 2 Jahren zum Beispiel, dass der Kreistag ganz schnell eingesprungen ist und dann irgendwie Linien aus dem Boden gestampft hat, was ja viel teurer ist dann, wenn man Schiene, also wenn man Ersatzverkehr oder sowas auf die Schnelle besorgen muss. Da frage ich mich so ein bisschen, geht es überhaupt nicht ohne Staat? Ja? Und wenn es nicht ohne Staat geht, warum kommunalisieren wir dann nicht wieder alles? Ja? Und dann macht es der Staat selber. Was würden Sie zu diesen Ideen sagen, wenn der Staat am Ende die Schoße bezahlen muss und das nicht richtig funktioniert mit Privaten, warum machen wir das dann nicht gleich kommunal?
Also, weil...
Wenn Sie lang draufdrücken, also, dann, wenn das grüne Licht brennt, dann...
Trotz meines Alters komme ich technisch klar. Sie haben freundlicherweise meinen Vornamen benutzt, damit will ich gleich einsteigen. Ich habe meinen Freunden angeboten, mich Charlie zu nennen, damit keiner sagen muss, er habe Braun gewählt. Von daher war die Ansprache eigentlich ganz clever.
Stimmt.
Alles gut.
Ich dachte, Frau Albrecht.
Ich bin mittlerweile 70 Jahre alt, war in meinem aktiven Leben im Vertrieb tätig, habe Versicherungen verkauft, habe mittlerweile eine große Patchwork-Familie, wohne in der Viehweide in Sindelfingen und wäre heute eigentlich mit einem Mobilitätsmix mit dem Fahrrad hierher gekommen, weil es hätte sich perfekt angeboten über den Goldberg. Leider wollte ich hier nicht klatschnass sitzen und habe mich dann deswegen für mein Auto entschieden. Ich musste auch ein Verbrennerauto nehmen, weil ich in Sindelfingen in der Viehweide in einem Hochhaus wohne, wo ich ein Elektrofahrzeug gar nicht laden könnte. Also muss ich ein Verbrennerauto fahren und das steht direkt vor der Tür. Ich habe heute Glück gehabt, einen Parkplatz direkt vor der Tür zu finden. Ja, zu Ihrer Frage. Tatsächlich ist es nicht ganz so einfach, weil das ganze Thema wirklich sehr komplex ist. Zunächst mal muss man sagen, ich sage das mal aus Sindelfingers Sicht, haben die Sindelfinger einen Verkehrswunsch geäußert. Also die haben eine Kladde aufgestellt, welche Verkehre sie gerne hätten. Und dann hat die Firma Flieger gesagt, mit diese Verkehre, die biete ich an und werde eigenwirtschaftlich damit auch noch Geld verdienen, weil sonst kann er seine Firma, die kann die Abschreibung nicht erwirtschaften, etc. etc. und keinen betriebswirtschaftlichen Kurs machen. Und das hat dazu geführt, dass die Kosten für diese Verkehrsausweitung, die wir in Sindelfingen hatten, kleiner waren, als sie in der Vergangenheit waren, als sie der Staat komplett gemacht, also nicht eigenwirtschaftlich. So, der Pfleger hat also gesagt, gut, das kriege ich eigenwirtschaftlich hin. Und dann hat der Firma Pfleger, ich bin weit davon entfernt, die betriebswirtschaftlichen Qualitäten der Firma Pfleger zu beurteilen, aber es kamen ein paar Ereignisse dazu, die dazu geführt haben, dass die Kalkulationsgrundlagen der Firma Pfleger nicht mehr hingehauen haben. Und dann hat die Firma Pfleger irgendwann gesagt, so, ich kann es nicht mehr, ich kriege die Leute nicht, weil sie krank sind. Ich kriege die Kunden nicht, weil sie gar nicht mehr auf die Straße dürfen. Ich kann mit meinen Bussen nicht so fahren, wie ich es eigentlich geplant habe, weil es wurde schon gesagt, weil die Straßen so die sind, die müssen alle Nase lang Umleitung fahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat gesagt, ich kriege das wirtschaftlich nicht mehr hin, ich muss meinen Betrieb, wenn es so weitergeht, dicht machen. Dann gibt es diese Firma Pfleger mit ihren Bussen nicht mehr. Wir haben aber immer noch das Bedürfnis der öffentlichen Mobilität. Also muss es sich jetzt der Verkehrsbesteller, der Landkreis, sagen, gut, was machen wir denn? Wir haben ja keine eigenen Busse. Also musste der Landkreis das machen, was er getan hat, sagen, gut, dann, Sie können es im Prinzip alles nachlesen. Die Beschlüsse sind gefasst worden, dass die Busse heute immer noch fahren. Mit Qualität. Wo die Ursachenbeschreibung, die Fehlerbeschreibung uns ja nicht wirklich weiterhilft, sondern man muss nach Lösungen für diese Probleme suchen und da sind ein paar Dinge schon angesprochen worden. Ich will es mal auf 3 Dinge ganz kurz einfach nur reduzieren. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft, dass die Nutzer des ÖPNV ihre Ansprüche ein Stück weit zurückschrauben müssen. Und dass wir als Politiker auch ihnen nicht dauernd versprechen dürfen, dass noch mehr geht und noch billiger und mit besserer Qualität geht, dass der Bus jeden quasi vor seiner eigenen Haustür abholt, das wird nicht funktionieren. Ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber insgesamt müssen wir unsere Ansprüche zurückschrauben. Das gilt auch für den zweiten Teil der Lösungs-, der Antworten. Wir müssen die Regelungsdichte zurückschrauben, was Ausbildungsansprüche, was Freizeitansprüche angeht. Frau Pitterle hat gesagt, der Mindestlohn, der kann nicht, auch nicht von Subunternehmern ausgehebelt werden. Auch der Subunternehmer muss Mindestlohn zahlen. Und der Mindestlohn wurde vereinbart, dass derjenige, der damit fährt, bei seiner Berufswahl, dass er damit auskommen können soll.
Okay.
Und ein dritter Punkt ist, dass wir bestimmte Bürokratien abbauen, die dazu führen, dass Lösungsansätze für Verbesserungen nicht gehen, weil sie...
Gut. Ja, die vielen Minuten sind um. Eigenwirtschaftlichkeit bedeutet ja eigentlich wenig Bürokratie, da hatte der, aber es hat er dann nicht funktioniert. Aber kommen wir zu anderen Problemen. Fachkräftemangel haben viele genannt, Sie haben es auch nochmal genannt. Herr von der Heydt, wo setzen Sie sich und Ihre Fraktion für attraktivere Arbeitsbedingungen ein bei Busunternehmen? Zum Beispiel könnte man das ja machen über einen Kreistag, wenn sich der Kreistag die Aufträge eben nur noch an Unternehmen vergibt, die sich zur Tariftreue verpflichten. Das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit. Könnte man da nicht was machen? Was denken Sie, wäre das eine Möglichkeit, sich für Tariftreue zu verpflichten, die Unternehmen bei der Vergabe oder auch für weitere Dinge, dass die Pausenräume, wir haben es gehört, Pausenräume, damit vielleicht mehr Frauen in den Bussen fahren, die haben keine Toiletten am Ende ihrer Fahrtrunden oft, was für Frauen sehr problematisch ist, was ich so gehört habe. Was für Männer, genau, die stehen halt am Baum, das ist auch nicht schön, gell? Wo sollen sie das machen? Herr von der Heydt, was meinen Sie zum Fachkräftemangel? Was können wir da machen, damit die Busunternehmen wieder Leute finden, die fahren?
Ja, ich darf vielleicht mit einer kurzen Vorstellung beginnen, die alle anderen
auch. Fall, ja.
Das Thema verliert natürlich nicht aus den Augen. Also mein Name ist Ulrich von der Heydt. Ich vertrete hier die CDU, bin auch, wie mein Nachbar, der Martin Killinger, Sprecher für die CDU im Umwelt- und Verkehrsausschuss, war 12 Jahre erster Bürgermeister und Finanzbürgermeister in Leonberg und vorher auch in Hessen, hauptamtlicher Beigeordneter und habe fast 25 Jahre Kreistag schon hinter mir, davon 10 hier im Landkreis Böblingen und über 30 Jahre Kommunalpolitik. Also ich kenne das Thema von beiden Seiten und habe mich in Leonberg in meiner Zeit dort im Rathaus intensiv mit dem Thema beschäftigt, habe einen eigenen ÖPNV über die Stadtwerke aufgebaut, was auch inhaltlich und finanziell für die Stadt relativ erfolgreich war. ÖPNV ist auch ein bisschen Steckenpferd von mir. Schon seit meiner Schulzeit fahre ich mit Bus und Bahn. Auch während meiner Studienzeit in Mannheim bin ich nur Bus und Bahn zur Universität gefahren und das setze ich hier natürlich auch gern weiter fort. Auch vor dem Hintergrund, man kriegt dann halt auch wirklich ein Gefühl dafür, worüber man dann im Ausschuss oder im Kreistag diskutiert. Also ich bin der Meinung, ÖPNV muss man erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich will aber jetzt nicht von mir behaupten, dass ich alle Buslinien im Landkreis Böblingen kenne, das wäre vermessen, aber viele und natürlich die S-Bahn-Linien. Und dann sind wir eigentlich schon beim Thema Bus und Bahn. Es fährt kein Bus ohne Fahrer und auch keine Bahn ohne Lokführer. Das darf man bei allen Debatten, die wir hier führen, meistens geht es ums liebe Geld, nicht vergessen. Und ich kann mich jetzt hier auch keck hinsetzen und behaupten, die Busfahrer müssen gerecht bezahlt werden und gut bezahlt werden und genauso auch die Lokführer. Deswegen habe ich auch Verständnis für den Streik, auch wenn ich selbst darunter gelitten habe, aber das Streikrecht ist ein Grundrecht und die Bedingungen, unter denen Lokführer, Straßenbahnfahrer, Busfahrer arbeiten, müssen, sind keine einfachen. Also ich selbst habe auch schon als Fahrgast erlebt, wie Busfahrer und Lokführer übel beschimpft wurden, die überhaupt keine Chance haben, sich irgendwie zu wehren. Und dann habe ich so für mich gedacht, ja, ich würde jetzt aussteigen, den Bus stehen lassen und so zusehen, wie so weiterkommen. Ja. Also insofern sind wir mit Sicherheit hier im Podium alle einer Meinung, dass hier eine gerechte Entlohnung stattfinden muss. Was gerecht ist, entscheidet ja nicht der Kreistag, ja, sondern wir haben ja Tariffreiheit in Deutschland und das entscheiden die Tarifpartner, sprich Arbeitnehmer, Arbeitgeber bzw. Gewerkschaften untereinander. Da habe ich vollstes Vertrauen und da würde ich jetzt auch nie den Vorstoß wagen wollen oder sagen, als Kreistag müssen wir uns dort einmischen. Das gilt natürlich auch für das Thema Ausschreibungen. Dort, wo der Kreis selbst die Linien ausschreibt, über die Linienbündel, muss er europaweit ausschreiben. Zu gewissen Bedingungen. Die Bedingungen definieren nicht wir im Kreistag oder im Ausschuss, sondern das definiert die Verwaltung in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium, weil es ja um die Vergabe von Konzessionen geht, beziehungsweise in Abstimmung mit dem VRS, wenn es dann um überregionale Verkehre geht. Ich kann hier für mich persönlich sprechen, ich bin nicht immer damit einverstanden, was in den Ausschreibungen an Bedingungen genannt werden, aber dass Tariftreue das Minimum ist, das ist in den Ausschreibungen mit enthalten. Also insofern das Tarifliche, was Sie ansprechen, das haben wir erfüllt. Was uns natürlich auch mehr betrifft, ist auch sozusagen das Inhaltliche, das Qualitative. Ja. Und da sind wir mit Sicherheit nicht immer einer Meinung. Ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel, Toilette in der S-Bahn. Da ist der Verband Region Stuttgart bockelhart. Ja, die Leute sollen zu Hause aufs Klo gehen, ja, und ansonsten sehen, wo sie bleiben. Es gibt viele Verkehrsverbünde.
Dann kommen Sie zum Ende. Sie hat schon getutet. Die 4 Minuten sind schon vorbei.
Also dann bitte ich, das Thema später fortzusetzen. Auch kleiner Input, ich würde auch gerne noch was zum Thema Deutschland-Ticket sagen und was das für den Landkreis München bedeutet.
Da freuen wir uns auf den nächsten Beitrag, wenn Sie dann zum Deutschland-Ticket und weiter von der bockelharten VVS sprechen. Wir kommen zu Jan Bleckert. Jan Bleckert ist beim Landesbezirk in Verdi. Das ist quasi unser Verkehrsexperte in der Gewerkschaft Verdi, wenn man so will, auf Landesebene, wo der verhandelt viele Tarifverträge für Busfahrer und so weiter. Auch wenn ich, aber stell dich doch am besten selber noch ein bisschen vor.
Ja, wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Mein Name ist ja schon gefallen, Jan Bleckert. Ich arbeite bei Verdi und ich gehöre zu einem Teil der Tarifautonomie. Ich bin der Vertreter der einen Tarifpartei. Genau, ich verhandle hier in Baden-Württemberg alles, was so der Tarifverträge im ÖPNV und SPNV angeht. Deswegen bin ich auch vom DGB eingeladen worden, weil ich zu einigen Punkten hier auch was sagen kann, was den ÖPNV und den SPNV angeht.
Genau, vielleicht Jan, was sagst denn du zu dem, warum funktioniert es nicht gut, was du jetzt gehört hast, was würdest du da dazu sagen?
Ja, also ÖPNV und SPNV, klar, muss europaweit ausgeschrieben werden, deswegen ist es wirklich ein sehr komplexes Thema und man kann es immer natürlich nur auch in solchen Veranstaltungen, selbst wenn 2 Stunden Zeit sind, immer nur an der Oberfläche anreißen. Personalkräftegewinnung, fangen wir mal mit dem Thema an und in Kombination mit Tariftreue. Und da will ich gleich auf das angerissene Thema Eigenwirtschaftlichkeit eingehen. Wir haben in Baden-Württemberg noch ein zusätzliches Gesetz, und zwar das Landestariftreuegesetz. Das Landestariftreuegesetz regelt bestimmte Mindestbedingungen bei der Vergabe von öffentlichen Verkehren zum Beispiel. Ja? Da wird dann gesagt, dass wenn öffentliche Verkehre vergeben werden, dann müssen sich an repräsentative Tarifverträge, da ist zum Beispiel der Tarifvertrag des privaten Omnibusgewerbes, unter denen auch normalerweise die Firma Flieger und Friedrich Müller Omnibus und Klingel und wie sie alle heißen, die sie hier alle fahren, die müssten den eigentlich alle anwenden. Warum sage ich müssten? Weil das Landestariftreuegesetz macht eine Ausnahme. Und zwar bei der Ausnahme, also macht die Ausnahme bei eigenwirtschaftlichen Verkehren. Eigenwirtschaftliche Verkehre fallen nicht unter das Landestariftreuegesetz. Das heißt, wenn der Auftragnehmer, also das Unternehmen selbst, das Verkehrsunternehmen selbst, wenn das nicht Mitglied im Arbeitgeberverband ist, ist das mit der Tariftreue schon mal passé. Ja, es gäbe noch die Möglichkeit bei der Ausschreibung, auch wenn es europaweit ausgeschrieben wird, dass der repräsentative Tarifvertrag in die Ausschreibung aufgenommen wird. Das liegt aber einzig und allein in der Entscheidung des Kreistags. Sie haben es gerade angerissen, dass Sie es gemacht haben. Das können wir leider nicht überprüfen, weil die Verkehrsverträge meistens nicht öffentlich sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, Sie haben es gemacht. Ja, gut. Also, wenn es in der Ausschreibung drin stand, dann ist auch das Unternehmen Flieger quasi zur Tariftreue verpflichtet. Anderes Thema, auch angerissen worden, Frauen als Rekrutierungs-, also als Beschäftigtengruppe, die man noch rekrutieren könnte. Ich bin auch öfter mal im Verkehrsministerium, da hat man diese Beschäftigtengruppe auch ins Auge genommen. Da habe ich das, was Tobias Kabegi gerade angerissen hat, auch gesagt. Bevor man die Beschäftigtengruppe überhaupt ins Auge fasst, muss man sich mal darüber unterhalten, wer für die Toiletteninfrastruktur zuständig ist. Weil das ist wirklich ein Riesenproblem für die Männer. Weil Frauen haben wir noch nicht so viele. Das ist auch für die Männer ein Riesenproblem. Weil die fahren permanent, die Taktverdichtung und die Fahrpläne sind so dicht. Die Leute fahren permanent, weil sie auch nicht ausreichend vorgelassen werden. Also weil die Rangfolge im öffentlichen Verkehr nicht ordentlich geregelt ist in vielen Fällen. Und Baustellen noch dazukommen, fahren die permanente Verspätung ein und opfern ihre Pausen. Und fahren einfach durch. So, und dadurch schaffen sie es nicht, auf Toilette zu gehen. Das ist wirklich, also ne, auf Toilette gehen ist eigentlich, wir sagen immer, ist ein Menschenrecht. So, das kann man im ÖPNV aktuell unter den Rahmenbedingungen nicht gewährleisten. Und das ist wirklich ein Drama. Das führt auch dazu, warum die Leute sich dagegen entscheiden, weil der Stress einfach viel zu groß ist für die Leute. Genau. So, und solange wie man das nicht geklärt hat, dass entweder der Landkreis die Toiletteninfrastruktur schafft oder der Auftragnehmer, so lange wird man die Frauen auch nicht gewinnen. Oder wenn man sie gewinnt, dann hat man wahnsinnig große Ausbildungskosten bezahlt und die Beschäftigten sind ruckzuck wieder weg.
Man mag dich fast gar nicht unterbrechen, weil das ist so, da kriegt man mal so einen Eindruck, wo wirklich die heftigen Probleme liegen, auch wo der Fachkräftemangel, wo man ihn angehen könnte. Aber trotzdem haben wir natürlich auch die 4 Minuten für dich auch. Machen wir weiter, der Herr von der Heidt, Sie können gleich weitermachen. Oh, wir haben Sie noch vergessen, Herr Schraub. Ja, Herr Schraub, ich weiß auch nicht, warum der immer vergessen wird. Herr Schraub, ich würde einfach sagen, dass Sie sich auch nochmal vorstellen und was sind denn die Ideen in der SPD-Fraktion in Bezug auf den Fachkräftemangel?
Ja, Hans-Josef Straub, ich war 24 Jahre Bürgermeister in Weilerstadt bis 2012 und sitze im Kreistag seit 1990, also schon fast zu lang und habe allerdings 5 Jahre unterbrochen, Ende der Bürgermeisterzeit, braucht man mal ein bisschen Ruhe und war dann 5 Jahre nicht drin. Was ich gut finde heute, das haben Sie ja gehört, ist eigentlich kein Wahlkampfthema, wo man Punkte machen kann. Da haben Mundl jetzt gesagt, 95% ÖPNV-Fragen stimmen die demokratischen Parteien, die hier sind, mit und die AfD stimmt immer dagegen, die macht gar nichts. Da kann mir schon ein toller Bericht in der Böblinger Zeitung, die sind schlicht nicht existent. Und wenn, also am Schlagloch sind auch noch irgendwelche Asylbewerber, ja, und so. Insoweit ist es ganz gut, dass die nicht da sind, weil die bringen wirklich nichts. Die bringen ja nicht einmal was Negatives, die wir so schimpfen können, sie bringen schlicht gar nichts. Ich glaube, was unterschiedlich ist bei uns ist, Sie sehen, ganz viele kommen hier aus Sindelfinger Böblingen. Das ist eine ganz andere Situation wie in Weilerstadt. Wir haben 5 Stadtteile, die weit außerhalb liegen und S-Bahn-Endhaltestelle. Und das ist, glaube ich, ein Punkt. Ja. Bei uns ist das große Problem, das dann aber gelöst wird durch den neuen Takt, dass die S-Bahn, wenn die Verspätung hat, der Bus nur 3 Minuten warten muss, aber bei 7 Minuten Verspätung der Bus weg ist. Umgekehrt ist es nicht schlimm, weil wir den 15-Minuten-Takt haben, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, bei uns können Sie sich vorstellen, sind viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht nur aus unseren Stadtteilen, sondern aus dem Kreis Calw, die bei Porsche arbeiten. Ich habe es gestern auf dem Rückweg von Stuttgart mitgekriegt, wer an der Haltestelle dort zusteigt. Und das ist ein anderes Verhältnis, wie wenn Sie jetzt hier in Perlenberg, Leonberg oder in Böblingen-Sindelfingen sitzen. Und da funktioniert es, weil eben alles zur S-Bahn fährt, wie gesagt, und im, im Hinweg ist dann das Problem die S-Bahn. Deswegen bin ich froh, dass jemand aus der Region da ist. Ja. Ich war vor zwei Wochen bei einer Regionalkonferenz von Regionalwegen der SPD, wo diese Sache mit Infrastrukturausbau dazu führt. Dann gibt es immer wieder leider auch andere Störfaktoren. Weichenstellung war es, glaube ich, hat meine Frau gesagt, diese Woche mal wieder. Oder Infrastrukturmängel. Also bei der S-Bahn ist das Problem nur, auch der Kreis ist für die S-Bahn nicht zuständig. Zuständig sind wir in der Tat für die Busse. Und da ist tatsächlich, ich habe den Herrn Wagner vor drei Tagen gefragt, also bei allen Ausschreibungen wird auf die Tariftreue geachtet. Ja. Allerdings mit einem Problem. Der Kreis kann nicht überprüfen, ob sie eingehalten wird. Das musste er zugeben. Das kann er nicht überprüfen. Wie? Da müsste gerade einer kommen und sagen, ich krieg's nicht. Ja. Also das wäre schwierig zu überprüfen. Das hat er mal gesagt. Und wie gesagt, die Punkte mehr Gehalt, mehr Mitfinanzierung an den Ausbildungskosten, ist alles richtig. 10.000 Euro kostet eine Ausbildung. Das ist ein Punkt. Nur der Kreis ist dafür nicht zuständig. Der Kreis gibt für die Busse, ich habe mir mal sagen lassen, etwa 7,9 Millionen für den Busverkehr aus im Jahr. Das ist viel. Und wenn man jetzt immer sagt, und das höre ich jetzt an den Wahlkampfstätten, ja, setzen Sie Prioritäten. Wenn Sie einen fragen, der eine Operation vor sich hat, der sagt, er haltet das Krankenhaus in Leonberg oder baut mal schnell Böblingen-Sindelfingen fertig, das ist die Gesundheit. Der zweite hat gerade Wohnungsnot, der sagt, wir haben ja in der letzten Sitzung die Wohnbaugesellschaft beschlossen. Und dann viele den öffentlichen Nahverkehr und die Verspätungen im Busverkehr. Das große Problem, der Kollege von der FDP hat es angesprochen, ist, das Geld dafür zu haben. Der Haushaltserlass, der jetzt öffentlich ist, sagt ja, dass der Kreis große Probleme hat und bekommt. Und deswegen wird es schwierig, Dinge zu machen, die darüber hinausgehen. Aber ich finde gut, was die Frau Peterle gesagt hat. Ich war einer der Einzigen, glaube ich, hier, der damals noch die Schönbuchbahn mitbeschlossen hat. Ja, ich sitze seit 1990 drin. Damals Rainer Heb, 70 Millionen D-Mark, gekostet hat sie 70 Millionen aber Euro. Aber ist eigentlich ein Bombenerfolg. Ja. Wünsche mir, dass andere Strecken auch so ein Erfolg sind. Aber der Ausbau der Strecken bei uns im Kreis Böblingen, woanders in anderen Richtungen in der Region, das wissen Sie besser, gibt es noch Überlegungen, eine S-Bahn zu verlängern, aber bei uns ist das eigentlich erledigt. Ja. Und diese Störungen, die jetzt kommen, die sind vor allem eben auch bedingt, weil Infrastruktur nachgerüstet wird. Zurzeit muss eben in Richtung Stuttgart aussteigen, immer wieder in Zuffenhausen oder wo. Und das große Problem ist in der Tat, wie das noch führt, die Verspätung bei uns auch. Wir haben wahnsinnig viele Baustellen auf den Straßen, wird sehr viel saniert und wir haben wahnsinnig viele Staus. Und die Staus schaden nicht nur den Autofahrern, sondern auch den Bussen, die dann, und jetzt kommt das, nicht mehr auf den Glocke, nicht mehr machen, weil sie versuchen, diese Zeit aufzuholen. Das ist ein großes Problem.
Herzlichen Dank, Herr Straub, und sorry, dass wir Sie heute immer irgendwie, Sie standen auf dem Zettel, aber irgendwie. Ja, Sie haben es angesprochen, es geht auch viel ums Geld. Ja, der Kreis Böblingen hat da natürlich auch Schwierigkeiten jetzt, sage ich mal so, zur Zeit. Vom Prinzip her, 2021 hat man ja so einen Mobilitätspakt machen wollen für mehr Geld im Nahverkehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Der ist ja damals gescheitert. Ja. Trotzdem denke ich mir, braucht man ja ökologisch einen weiteren Ausbau des Angebots, denke ich mir. Es wird ja auch von den Leuten verlangt, dass sie mehr öffentlich fahren sollen für den Klimawandel, also damit gegen den Klimawandel. Der Mobilitätspakt hätte, glaube ich, mehr Geld für Busse bedeutet. Woran lag es? Warum ist er gescheitert? Machen wir mit Frau von der Heidt. Sie waren da ja auch schon dabei, wenn ich es richtig sehe. Was können Sie da dazu sagen? Was war Ihre Position als CDU da im Kreistag?
Ja, die CDU stand diesem Mobilitätspakt kritisch gegenüber. Das muss man ganz deutlich so sagen. Ich persönlich nicht ganz so kritisch, weil wir diskutieren alle über Nahverkehr, alle sollen mit Bus und Bahn fahren, CO2 sparen und so weiter, aber keiner will es bezahlen. Und da will ich an der Stelle mal einen Schwenk machen zum Deutschlandticket, ja, weil dieser Mobilitätspakt ist Vergangenheit, Deutschlandticket ist Gegenwart. Ich persönlich halte das für eine gute Idee, dass man das gemacht hat. Ich finde es jetzt aber beschämend, wie man jetzt sich mit der Finanzierung herumstreitet. Vor allem, wenn man sich überlegt, um welche Summen es dabei geht. Wir müssen konstatieren, auch für den Landkreis Böblingen, Der Landkreis Böblingen zahlt 55 Millionen Euro drauf auf den ÖPNV. Ja, das sind also die Einnahmen schon berücksichtigt. Das ist mehr als das Klinikdefizit. Das muss man den Leuten auch mal klar machen. 55 Millionen. Wir haben diese Tarifreform gemacht, 2019. Und was ist das Ergebnis? Wir haben auch Rekorde bei Deutschlandticket. Was ist das Ergebnis? Wir haben die Fahrgastzahl von 2019 noch nicht erreicht. Ja? Auch das muss man mal als Faktum zur Kenntnis nehmen. Also all die Bemühungen, die wir uns auch hier im Kreistag gemacht haben, haben noch nicht dazu geführt, dass tatsächlich mehr Leute umgestiegen sind. Man beobachtet ja, dass beim Deutschlandticket gerade bei Arbeitnehmern ein Mitnahmeeffekt besteht. Ja, es gibt ja viele Firmen, die das noch deutlich bezuschussen, ist ja positiv, und dann nimmt man das mit. Wenn ich nur 20 Euro im Monat tatsächlich bezahle, das ist zweimal nach Stuttgart und zurück, dann nehme ich das gern mit, um den Samstags-Einkaufsbummel damit zu bestreiten. Das muss man auch an der Stelle deutlich so sagen. Also wir müssen ganz erheblich an dieser Stelle ansetzen und nicht eine Politik machen, dass am Ende die Kommunen alles bezahlen. Ich will hier nochmal einen Aspekt mit einbringen, der vielleicht auch für die Kollegen von der Gewerkschaft oder von den Linken interessant ist. Nämlich, wie kann man mit dem Deutschlandticket die Steuer bescheißen? Ich muss es so deutlich sagen. Das Deutschlandticket, wenn Sie es voll bezahlen, kostet 588 Euro im Jahr. Sie können aber im Rahmen Ihrer Steuererklärung eine Entfernungspauschale nach wie vor angeben. Ich habe mal für mich überlegt, wenn jetzt jemand 20 Kilometer Anfahrt zur Arbeit hat, und das ist im Landkreis Böblingen wahrscheinlich sogar so ein Durchschnittswert, hat das Deutschlandticket und gibt dann der Steuererklärung an, er fährt mit dem Auto. Dann hat er eine Steuerrückzahlung netto, also unter Berücksichtigung seiner Ausgaben für das Deutschlandticket von 1.000 Euro. Also die 1.000 Euro kann man sich vom Finanzamt zurückholen. Ich habe auch schon mit dem Vertreter im Bundesfinanzministerium hier aus dem Landkreis Böblingen darüber gesprochen, dass ich persönlich das unmöglich finde. Und gleichzeitig macht man sich, zu Wahnsinn, ja. Man macht sich mit den 3 Milliarden, die man als Zuschuss zahlt, hin und her und streitet sich. Und auf der anderen Seite verschenkt man mehrere Milliarden Euro, die man dann über die Steuererklärung als Deutschlandticketnutzer in Anspruch nehmen kann. Also da würde ich auch jede Petition sofort unterschreiben.
Okay.
Und gab noch den Gedanken, dass man... Ja. Im Rahmen der Einkommensteuererklärung angeben muss, dass man das Deutschlandticket hat.
Gut. Sie merken.
Das ist egal. Ja. Also ich bescheiße die Steuer nicht, dann müssen Sie ein bisschen was abziehen von Ihrer
Steuer.
Also ja. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt den Wohlfahrtsstaat im Vergleich zu Cum-Ex oder solchen, ob das jetzt die Beträge sind, die uns dann helfen und uns retten, wenn da jemand diese Pauschale in Anspruch nimmt, das ist ja auch quasi normal. Machen wir weiter. Der Mobilitätspakt vom Prinzip her, machen wir mit Ihnen weiter. Frau Pitterle, Sie waren da ja auch schon dabei quasi. Ich finde jetzt ganz gut, dass er ja gesagt hat, jetzt lassen wir mal das mit dem Mobilitätspakt, aber gehen wir auch auf die Finanzierung. Sie haben ja gerade auch ein paar Sachen dazu, habe ich mit einem Ohr gehört, zu den Ausführungen von Herrn von der Heydt. Waren Sie denn für den Mobilitätspakt, aber was sind denn Ihre Positionen jetzt zu diesen Finanzierungsfragen?
Sie meinen jetzt von den Tickets, ja? Okay, gut. Ja, also der Mobilitätspakt, ich hatte vorher vergessen zu sagen, dass ich ja auch im Umwelt- und Verkehrsausschuss bin, hat mich auch damals ein bisschen gewundert, dass der sozusagen gescheitert war, offensichtlich wegen Ausstieg von unter anderem von Mercedes-Benz und Industrie- und Handelskammer. Aber es wurde als Ersatz ja ein Mobilitätsnetzwerk in Böblingen-Sindelfingen zusammen mit den Städten Sindelfingen, Böblingen und dem Landkreis gebildet. Bei diesem Netzwerk wurden doch immerhin einige durch Netzwerkarbeit Ziele für verkehrliche Verbesserungen festgelegt, wie zum Beispiel Carsharing, Bürgerrufauto, Bus auf Beinen, Taktverbesserung bei der Schönbuchbahn von zeitweise 30 auf 15 Minuten und so weiter. Also das heißt, da hat sich jetzt schon was getan, auch zum Beispiel Verbesserung, Radwegnetzverbesserung, das wird angegangen, ist natürlich noch nicht jetzt alles perfekt, aber es wird immerhin angegangen. Verleihung von Lastenrädern und. Also da gibt es einige Punkte, die man schon als positiv sehen kann. Und ja, also was jetzt die Ticketpreise anbetrifft, da bin ich also jetzt anderer Meinung als jetzt die CDU. Ich finde das 49-Euro-Ticket gut, das hat er gesagt, muss beibehalten werden. Also ich denke auch mit diesen Steuertricksereien, da gibt es glaube ich ganz andere Sachen, wo manche Leute Steuern tricksen. Also das finde ich jetzt nicht so wesentlich. Aber ich meine, das Problem ist ja, wir haben inzwischen viele verschiedene Ticketangebote. Wir haben das 49-Euro-Ticket, Jobticket, Jugendticket, aber das, wo die Fahrpreiserhöhungen jedes Jahr draufgehen, ist beim Gelegenheitsverkehr. Und das ist das Problem bei der Geschichte. Der Gelegenheitsverkehr, ich sage mal ein Beispiel, 1. Januar 2023 im Durchschnitt, ne, 4,9% Erhöhung. Jetzt ab 1.8. kommt wieder eine erneute Erhöhung um 7,9%. Da hat sogar der Verkehrsminister Herrmann gesagt, das war ganz schön frech vom VVS, denn der VVS ist ein ausgesprochen leistungsstarker Verbund. Aber wenn in den einzelnen Kreisen abgestimmt wird, wir von der Linken haben immer dagegen gestimmt, ich glaube die Grünen auf jeden Fall auch, SPD teilweise, also dagegen gestimmt, gegen die Erhöhung. Aber wenn halt die anderen Parteien dafür stimmen, dann kommt es halt leider eben durch. Ne? Und so ist es halt. Aber es gibt ja auch andere Beispiele, zum Beispiel in Tübingen kann man das 49-Euro-Ticket für 34 Euro kaufen, wenn man nachweist, dass man Bürger von Tübingen ist. Oder Holzgerlingen hat jetzt einen Versuch gestartet für 4 Euro, also ein 4-Euro-Ticket. Das heißt, man kann von 1 Euro, Holzgerlingen zieht sich ja ziemlich, von einem Ende zum anderen fahren. Und ich denke, das nützen denke ich mal, viele Menschen.
Ja, danke schön. Sie merken, es geht ums Geld. Da sind die Kommunen natürlich immer, sage ich mal, strukturell ein Stück weit unterfinanziert. Das wäre aber eine eigene Diskussionsveranstaltung, aber ein ganz wichtiges Thema, was man unbedingt angehen muss, die Finanzverteilung im Bund. Aber Herr Mundle, Sie haben ja bei den Grünen, haben Sie ja auch weitere Finanzierungsideen, was ich so weiß. Was würden Sie sagen, was sind Ihre Finanzierungsmöglichkeiten, die Sie noch sehen für einen besseren ÖPNV?
Da sage ich Ihnen gleich was dazu, aber ich möchte trotzdem nochmal zu dem Mobilitätspakt was sagen, weil meiner Ansicht nach da gerade ein bisschen ein paar Dinge durcheinander gehen. Mobilitätspakt, da ging es nicht um Taktverdichtung, Zuverlässigkeit oder sowas, da ging es um andere Dinge. Die sind tatsächlich, wie Frau Peterle gesagt hat, gescheitert daran, dass Mercedes als einziges Unternehmen drin war und dann rausgegangen ist, weil sie gesagt haben, das ist ihnen zu kritisch, als einziges Unternehmen zu sein. Und wie sie richtig gesagt hat, ist dieser Punkt, den wir im Mobilitätspakt für Bereich Böblingen machen wollt, wird jetzt abgefangen durch das Mobilitätsnetzwerk Böblingen-Sindelfingen. Das ist wichtig. Und mir ist noch ein weiterer Punkt wichtig, nämlich zur Ehrenrettung vom Kreistag. Wir haben mit großer Mehrheit 2021 bei der Fortschreibung von unserem Nahverkehrsplan, sorry, haben wir seinerzeit Punkte beschlossen, dass wir unsere Zubringerverkehre auf den 15-Minuten-Takt anpassen von der S-Bahn. Das Und das haben wir festgelegt für 23. Ab Winterfahrplan 23 ist das Stadtfindesäuer, das hätte uns zusätzlich 1,5 Millionen gekostet. Das ist nicht an den Finanzen gescheitert, sondern daran, dass es keinen 15-Minuten-Takt von der S-Bahn gibt, weil die Bahn so frech war, zur Region gegangen ist und das Ding abgekündigt hat. Das muss man auch wissen. Ja? Also der Kreis wäre bereit gewesen, hier diese Taktverdichtung zu machen. Jetzt zur Finanzierung. Also wichtig ist mir, die Verbesserungen, die gekommen wären, sind nicht am Geld gescheitert. Auch wenn ich der Ansicht bin, dass wir hier uns davon lösen müssen, dass wir auf der einen Seite einen perfekten ÖPNV wollen, den man entsprechend ausbauen muss, wo man Infrastruktur ganz schön ausbauen muss, wo man gucken muss, dass die Leute ordentlich gezahlt werden, was richtig Geld kostet. Und wenn man das meint, das kriegt man da damit hin, dass man von dem großen Buch ein bisschen was mehr abschneidet, dann hat man sich geschnitten. Und es gibt hier ja vom Land her das Thema Mobilitätspass, und da haben sich die Leute ja auch schon, also viele Regionen landesweit drauf beworben, unter anderem auch die Region Stuttgart mit den 5 Landkreisen plus Stuttgart zusammen. Und da steht ja noch aus, ob die Entscheidung stattfindet, dass man einen Mobilitätspass kriegt, was wie der dann finanziert wird. Da gibt es ja auch 3 Möglichkeiten, steht ja dann auch noch offen. Und wir stellen uns natürlich vor, wenn je, was ich nicht hoffe, dieses scheitert, dass man dann wenigstens im Landkreis Böblingen einen Mobilitätspass machen, weil das einfach hilft, um wirklich gesicherte Einnahmen zu haben, um Infrastruktur auszubauen und die Angebote zu verbessern.
Ja, danke Herr Mundle, Sie sind vor der Zeit fertig, Heidenheim, Sie haben die 3 Minuten gar nicht ganz ausgeschöpft, nicht schlecht.
Ich habe eine Frage, und zwar, was wird die Kandidaten vom...
Wir machen nachher eine Publikumsrunde, ja. Also das machen wir noch auf jeden Fall, dass Sie auch noch Fragen stellen können.
Ich kann ja vielleicht nur einen Punkt sagen, wenn ich so schnell war. Und zwar, was wir auch anregen, wir regen an, dass man zum Beispiel an Wochenenden und so weiter, zumindest immer wieder, den Bürgern kostenlos, das war ein guter Stichpunkt, kostenlos ein Angebot machen, dass sie den Nahverkehr ausprobieren können, weil viele kennen ja das Angebot gar nicht. Und wenn man das Angebot, das ja jetzt schon nicht ganz schlecht ist, es gibt ja hier eine Untersuchung, die zeigt, dass wir in Baden-Württemberg im Landkreis Böblingen die zweitbeste Versorgung haben und bundesweit wohl die fünftbeste, kommt immer darauf an, welche Quelle man holt. Also Sie haben schon auch recht, wenn man in andere Regionen guckt, sieht man, dass wir deutliches Potenzial haben. Aber es muss die Bürger... müsstet einen Anreiz kriegen, mal die positive Dinge, die wir schon haben, kennenzulernen.
Okay, jetzt vergesse ich den Herrn Straub nicht. Der Herr Straub kommt als nächstes dran. Könnten Sie noch ein bisschen was dazu, der Herr Mundle konnte es jetzt quasi in seiner Zeit nicht mehr ganz unterbringen, wie der Mobilitätspass, vielleicht kurz erklären, was das bedeutet von der Finanzierung her. Aber was ich Sie vielleicht auch fragen wollte, in Frankreich zum Beispiel gibt es so eine Arbeitgeberabgabe, die viel ÖPNV finanziert. Wie stehen Sie da dazu?
Ja gut, also zum Vorherigen, ich gehöre zu den wenigen in meiner Fraktion, die gegen die Erhöhung gestimmt haben. Übrigens in der Region hat die SPD auch dagegen gestimmt, aber da waren eigentlich auch andere Meinungen. Nochmal, es sind 7,9 Millionen nur für den Busverkehr und 16 Millionen ist das, was der Kreis gibt, die Kosten selber liegen, habe da eine Übersicht so. Steigt dieses Jahr auf fast 60 Millionen und dann 50 in den nächsten Jahren, ja sowas, 57 und dann geht es wieder 50 Kunden, aber schon eine Menge Geld. Und ich sage nochmal, das Problem kostenlos ist sicher ein Traum, nur nochmal, Zahlen tun das alles die Gemeinden. Tun das alles die Gemeinden, ja? Nein, klar, ich bin auch dafür, Zahlen tun es die Gemeinden. Und deswegen ist schon verständlich, als ich Bürgermeister war, hatte ich, da muss ich jetzt ehrlich sagen, auch zwei Gesichter, ja, Kreisrat und da. Aber es ist natürlich gut, als Bürgermeister hat mein eigener Haushalt fast nicht mehr hinkriegt und gesagt, wenn die Kreisumlage steigt, kriege ich meinen eigenen Haushalt nicht mehr hin. Und das, was ich vorher gesagt habe, ist natürlich hier ein großes Problem. Wenn Sie eine Wohnung suchen, sagen Sie, die Leute sollen Wohnungen bauen, Prioritäten setzen. Wenn Sie krank sind, sagen Sie, die sollen die Krankenhäuser verbessern. Wenn Sie Arbeitnehmer sind und jeden Tag spät kommen, sagen Sie, die sollen das verbessern. Das ist ganz schwierig, dass wir jetzt heute alle sagen, kostenlose Bahn und damit auch Punkte machen. Nur die Frage ist, Was streichst du denn? Das Geld ist nicht unendlich vermehrbar. Du musst dann irgendwo, der Vorschlag von Herrn Mundle wird nicht viel kosten, Samstag, Sonntag, so als Anreiz, aber grundsätzlich kostenlos, dann musst du irgendwo anders reingeben. Prioritäten setzen. Da bin ich ziemlich sicher, dass wir uns hier im Großen einig sind. Der Landkreis hat die Prioritäten schon richtig gesetzt im Moment. Ja. Und wie gesagt, deshalb im Moment, glaube ich, gibt es für den Landkreis kaum eine Chance, das zu finanzieren, grundsätzlich null. Wo wir unterschiedlicher Meinung waren, Frau Bitterle, Herr Mundle und meine Fraktion haben für das Sozialticket gestimmt, 365-Euro-Ticket, das ist abgelehnt worden. Wobei jetzt, wo es dann mit dem 49-Euro-Ticket deutlich günstiger geworden ist, ist die Differenz nicht mehr so groß wie damals, als wir darüber abgestimmt haben. Aber lassen Sie mich noch einen Aspekt bringen, der noch gar nicht gekommen ist. Fahren Sie mal, wie ich gestern um 17 Uhr von Stuttgart nach Weilenstadt mit der S-Bahn. Wenn Sie da mehr Leute auf die S-Bahn bringen, dann sagen Sie mir, wo die stehen. Ab Porsche sind die alle gestanden, kein einziger Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin von Porsche ist mehr gesessen. Ja? Und wenn jetzt noch die Hessebahn in Weilenstadt kommt, ich habe das Glück, ich bin pensioniert, ich fahre um 10 nach Stuttgart, da geht's. Aber morgens, wenn meine Frau fährt um 7.03 Uhr, dann ist das Ding, also spätestens ab Leonberg voll. Wo da die Leute überhaupt hin sollen, wenn wir es verbessern, das frage ich mich. Und jetzt haut den 15-Minuten-Tag, kommt die S62 zur Entlastung vor allem dieser Arbeitnehmer und Arbeitnehmer von Porsche und die dazwischen vielleicht in Leonberg arbeiten. Aber wo sollen denn die noch hin? Das ist ein ganz großes Problem. Und den Takt, den können Sie nicht mehr runterbrechen. 15 Minuten.
Aber der fährt gerade nicht.
Ja, der fährt gerade nicht. Das ist das Schlimme. Durch die, ja, aus technischen Gründen, weil sie keine Fahrer haben. Da sind wir beim anderen Problem wieder. Ja. Aber wenn er fährt, wäre es eine Entlastung. Aber das Problem ist tatsächlich, alle sagen, wir bringen mehr Leute in den ÖPNV. Aber gucken Sie mal die Schülerbusse an von unseren Gemeinden. Die stehen auch und das ist ein Problem. Wenn ich mehr reinbringe, verschärfe ich dieses Problem noch und dafür hat kaum jemand eine Lösung.
Danke, Herr Straub. Also man sieht, man trifft immer auf das Doppelproblem, Finanzierung, Fachkräftemangel vom Prinzip her. Also bleiben wir noch ein bisschen bei der Finanzierung. Herr Braun, so diese Arbeitgeberabgabe in Frankreich, das wird da sehr als selbstverständlich anguckt, dass die Arbeitgeber auch mitverantwortlich sind dafür, wenn sie Arbeitnehmer wollen. Auch jetzt während dem Fachkräftemangel ist das ja quasi, wäre das ein wichtiger Punkt und man will ja vom Klima her auch, dass die Leute umsteigen. Was wäre da Ihre Position, was ist Ihre Position bei der Finanzierung vom Prinzip her? Wollen Sie da wirklich dabei bleiben, die Leute sollen ihre Ansprüche zurückschrauben? Ja, nein, wir wollen ja, dass sie fahren mit der S-Bahn quasi.
Also das Fahren mit der S-Bahn wäre ja nicht Ansprüche zurückschrauben, sondern das wäre tatsächlich seine eigenen Ansprüche zurückschrauben, die mit der S-Bahn fahre, weil ich dann an den Fahrplan gebunden bin und nicht wie wenn ich mit dem Fahrrad fahre, dann kann ich jederzeit losfahren, wenn ich mit dem Auto fahre, kann ich jederzeit losfahren. Also das wäre ein Zurückschrauben der Ansprüche. Aber wie jede Medaille hat auch das zwei Seiten. Das wurde gerade angesprochen, Herr Straub hat es angesprochen. Wenn ich die Auslastung der S-Bahn zu bestimmten Zeiten verbessern will, dann bricht sie zusammen. Teilweise mit Vorschriften bedingt, weil eine bestimmte Kapazität nicht überschritten werden darf. Ich war gerade in Rom, da fahren sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da scheint es keine Rolle zu spielen, wie viele Leute, sondern da drängen sich halt so viele rein, bis keiner mehr reinpasst. Aber das geht bei uns nicht. Aber ein zweiter Punkt, den ich gerne ansprechen will, es wird bis immer davon gesprochen, ja, die Kommunen müssen es finanzieren oder die Region muss es finanzieren. Die haben alle kein eigenes Geld, sondern es ist alles Geld, was diese Institutionen, Strukturen haben, unser aller Steuergeld. Und zwar, die nach unserem Steuergesetz erhoben werden von steuerehrlichen Bürgern. Von daher kann ich nicht, wundersame Geldvermehrung gibt es nirgendwo her. Sondern dann muss ich Prioritäten setzen und Dinge zurückschreiben an anderer Stelle, wenn ich hier Dinge mache. Manche Dinge sind politisch, manche Dinge sind nicht politisch, sondern werden von der Lebenswirklichkeit bestimmt. Und nochmal ein Thema zur Region. Auch die Region kann nicht ohne weiteres nette Dinge bestellen. Die Region hat auch kein eigenes Geld. Die kriegt auch keine Steuerzuwendung oder so. Sondern die macht sich's ganz, kann sich es ganz einfach machen. Macht sie nicht, sie legt es einfach um. Und die Kommunen müssen es bezahlen, von dem, was sie vom Land, vom Bund etc. kriegen. Also ganz so einfach ist es nicht zu sagen, mach es doch für umsonst. Wo soll es herkommen? Wer soll die Tariflöhne bezahlen?
Ex-Geschäfte.
Ja, also nett. Ja. Also das ist eine komplexe Geschichte. Und jetzt finde ich einen guten Lösungsvorschlag, wenn man von Mahmutle, dass man sagt, Leute müssen das erfahren, wie der ÖPNV funktioniert. Und der Verkehr am Wochenende, der fährt ohnehin. Also das sind, wie sagt man so schön, ohnehin Kosten. Da fährt schon ein Bus, der schon abgeschrieben wird, ob der voll ist oder leer. Sprit etc. Also das sind, der fährt für umsonst. Oder nein, der fährt für bestimmte Kosten, ob der leer fährt oder voll. Und wenn man das jetzt den Leuten anbietet und sage, benutze es doch mal am Wochenende für umsonst, um es zu probieren, fände ich das eine tolle Idee, die nicht wirklich Geld kostet. Allerdings, wenn wir dann alle auf die S-Bahn, auf den ÖPNV gelockt haben, dann bricht uns das System dann da auch wieder zusammen. Aber eine gute Idee, um mal zu...
Ja, den,
also, ja, wobei auch da, das sprengte den Rahmen. Ich habe vorher mit einem Kollegen ein Stück weit gesprochen. Viertelstundentag setzt eine bestimmte Infrastruktur voraus. Infrastruktur kostet Geld und auch der fällt nicht vom Himmel. Wir haben über Jahre hinweg Geld, anstatt es in die Infrastruktur zu stecken, das hat ja nicht der Herr Finanzminister sich in die Tasche gesteckt, sondern wir haben das irgendwo anders ausgegeben. Von daher ist das alles nicht ganz so einfach, wie es sich teilweise anhört.
Dankeschön, Herr Braun. Herr Killinger, Sie sind diesmal, war vorher der Erste, jetzt sind Sie. Man muss es ja fair verteilen. Bei der Finanzierung, was sind da die Vorstellungen der Freien Wähler? Ich denke mal, Sie sehen auch das Problem, dass man das Angebot ausbauen müsste, damit Leute umsteigen. Wie finanzieren wir das?
Ja, ich bin auch immer für Fairness und vor allem auch für die Fakten und möchte doch nochmal ein paar Themen kurz einleitend dazu sagen. Das deutsche Ticket ist wirklich hervorragend. 80% der Fahrgäste im VVS haben es. 80% der Fahrgäste haben es. Und im Übrigen ist auch richtigerweise mit 50 Euro im Bürgergeld eingepreist. Das zu diesem Thema, für diesen Personenkreis und insofern bezahlbar. Dann hat auch Rudesheim schon seit Jahren das Stadtticket eingeführt. In der ganzen Stadt Rudesheim kannst du für 3,50 € den ganzen Tag so fahren, wie du willst, nur als Beispiel. Also es ist unglaublich viel geschehen. Das Jugendticket ist genannt worden und keine Frage, es ist einfach wichtig, wird ja von allen betont, jede weitere Verbesserung muss bedarfsgerecht sein. Wir sind alle für einen attraktiven, klimafreundlichen Mobilität, aber es muss eigentlich letztendlich auch von jemandem bezahlt werden. Das ist einfach, das wie 1 und 1, 2 ist, Fakt. Und natürlich sollte man auch intelligent vorgehen. Ich mache ein Beispiel. Wir haben in Rudesheim seit 15 Jahren eingeführt einen taktgetreuen Stadtverkehr innerhalb der Stadt, auch zur Anbindung des weiter außerhalb gelegenen S-Bahnhofs Rudesheim. Und da gibt es jetzt am Wochenende den intelligenten VVS-Rider. Das ist ein englischer Begriff halt, kann ich nichts dafür. Auf jeden Fall kann man super intelligent Fahrtwünsche bis zu 7 Tage vorher anmelden. 90% machen das über die App, die wirklich klasse gestaltet ist. Kann man auch per Telefon machen. Kannst du deine Fahrten dir selber zusammenstellen. Das ist im VVS voll integriert. Das ist einfach, sage ich mal, eine bedarfsgerechte, angebotsorientierte Lösung. Ein Pilotprojekt, wo wir uns als Erste hier im Kreis beteiligt haben. Und natürlich müssen wir sowas bewerben und kundmachen, dass das auch entsprechend noch mehr genutzt wird. Und es ist besser, als eben nur wenige Fahrgäste am Wochenende in großen Bussen eben zu befördern. Also der bedarfsgerechte Ausbau liegt uns sehr am Herzen, aber auch eben die bezahlbare Mobilität. Und wie gesagt, der Nahverkehrsplan ist die Grundlage für alles. Wir haben, glaube ich, insgesamt alle miteinander enorm viel geleistet. Auch in die Zukunft blicken wir, nämlich das Stichwort Stadtbahnnetzausbau ansprechen. Wir haben Studien, wo wir wirklich von Stuttgart herauskommen, nach Böblingen-Sindelfingen die Stadtbahn verlängert wird. Das sind einfach Themen, die leider in Deutschland lange brauchen. Ich kann mich erinnern, ich war schon bei Gemeinderatssitzungen dabei, wo es um die S60 ging. Das war in den 80er Jahren. In den 80er Jahren, gell? Ich habe das jetzt selber im Laufe meines längeren Berufslebens erlebt. Gott sei Dank fährt sie heute als wichtige Tangentialverbindung. Also es bedarf wirklich immenser Anstrengungen und natürlich muss es auch bezahlbar sein am Ende, weil das trifft uns alle. Danke.
Dankeschön. Eine Punktlandung von Herrn Killinger, genau 3 Minuten haben Sie das jetzt irgendwie, haben Sie im Blut, die 3 Minuten. vom Prinzip her jetzt, was ich noch erwähnen wollte, Sie haben ja erwähnt, in Baden-Württemberg, Böbelkreis, Böblingen gar nicht schlecht. Aber für mich ist immer die Frage, es gibt ja zum Beispiel das Zukunftsnetzwerk ÖPNV in Baden-Württemberg, die haben so eine Vergleichsstudie, dass eben so ähnliche Ballungsräume, die sich auch industriell und so ähneln, wie Zürich oder Vorarlberg. Vorarlberg hat sogar, also Böblingen hat ja nur den Vorteil, dass es kaum ländliche Regionen hat. Alle Kommunen sind nicht eingestuft als Länd, also als, es gibt ja diese C-Kategorie, es gibt keine C-Kategorie als ländliche, von daher schon mal ein Vorteil, das ist ziemlich urban. Aber da wird schon deutlich, dass eben so in Österreich, Zürich und so, dass da einen viel besseren ÖPNV gibt. Also der ist noch, da ist das Angebot nochmal um einiges verbessert. Es liegt also wohl schon auch an der Finanzierung und jetzt von Verdis Seite, wenn du das hörst, Jan, was die Probleme jetzt des Kreises und die Finanzierungssachen. Welche Ideen habt ihr von Verdi da dazu?
Oh, Ideen von Verdi? Ja. Nee, ich hätte jetzt, also wenn wir diskutieren, dann bleibe ich mal in Baden-Württemberg. Ja. Also Finanzierung ist natürlich ein großes Thema. Leider haben wir aktuell eine Bundesregierung, die sich noch nicht wirklich zum Schienenpersonennahverkehr und zum öffentlichen Personennahverkehr, zumindest was die Finanzierung angeht, bekannt. So, das ist mal eine Realität, die man auch zur Kenntnis nehmen muss. Und auch das Land und die Kommunen hängen an diesem Bekenntnis. Das ist das, was mir hier noch so ein bisschen gefehlt hat, die Kritik auch an den Bund. Ja? Denn der Bund stellt ja sogenannte Regionalisierungsmittel zur Verfügung. Da gab es im letzten Jahr eine große Debatte drum. Mit der Einführung des 49-Euro-Tickets war natürlich auch klar, dass diese Mittel, die vom Bund kommen, erhöht werden müssen. Ja. Nur damit Sie mal eine Vorstellung haben, in Baden-Württemberg, was an Mitteln eingestellt wurde für das Jahr 2023, es gibt so eine ÖPNV-Strategie 2030, nennt sich die, da gibt es regelmäßige Treffen, da werden alle großen Akteure, Kommunen, Landkreise und so weiter und große Arbeitgeberverbände immer auf dem aktuellen Stand gehalten. Also das Land Baden-Württemberg hat ca. 280 Millionen Euro für den ÖPNV und den SPNV in den Haushalt eingestellt. 240 Millionen Euro gehen drauf für das Jugendticket, das ist hier schon mal heute genannt worden, und die Subventionierung fürs 49-Euro-Ticket. Und dann bleibt natürlich noch die Frage, so Infrastruktur, da ist noch kein Cent irgendwie investiert worden. So, und das ist mal so die Realität. Und dann stellt sich die Frage, ja gut, wenn das die Realität ist, warum steht denn da niemand auf und sagt, lieber Bund, die Regionalisierungsmittel müssen erhöht werden, weil ansonsten bricht hier die Infrastruktur zusammen, ne? Und die Kommunen haben quasi diese Gelder wirklich nicht. Also der Anstoß muss definitiv vom Bund kommen. Ich habe mich jetzt ja hier so ein bisschen quasi mal so ein bisschen rausnehmen, weil ich ja nicht an den bevorstehenden Wahlen beteiligt bin. Also was es braucht, ist auf jeden Fall dieses Bekenntnis zum ÖPNV. Das, was angerissen wurde, deswegen wollte ich auf der Landesebene bleiben, ist der Mobilitätspass. Da müssen Sie wissen, der Mobilitätspass ist ein Teil der ÖPNV-Strategie 2030 des Landes Baden-Württembergs. Und dort wird es so sein, dass die Errichtung des Mobilitätspasses in die Kommunen gegeben wird. Und also die Ausgestaltung des Mobilitätspasses wird in die Kommunen gegeben. Und ein Teil dieser Ausgestaltung ist die sogenannte Arbeitgeberabgabe, also der Arbeitgeberzuschuss. Und das liegt sozusagen hier in der Hand der regionalen Politik. Die können es entscheiden, ob sie das als zusätzliches Finanzierungsmittel für den ÖPNV in der Region nutzen werden oder nicht.
Das darf man da direkt was dazu sagen? Ja, ich würde das jetzt mal zulassen, wenn Sie direkt was dazu sagen wollen. Ja. Machen wir einen kurzen Beitrag, da haben Sie Mikro, Versteht man Sie besser?
Also
zu behaupten, dass Dinge, die man sagt, Fakten sind, die unwiderlegbar sind und dann Grundlage für eine weitere Diskussion sind, die setzen voraus, dass sie stimmen. Jetzt sind Regionalisierungsmittel nicht Infrastrukturinvestitionsmittel, sondern die haben einen speziellen Zweck und für diesen Zweck werden die verwendet. In Investitionen, die wie Sie angeregt haben, gibt es andere Töpfe. Und wenn man über die anderen Töpfe spricht, dann stimmt Ihre Argumentation einfach nicht.
Okay.
Und die Gelder stehen auch nicht der regionalen, also schon gar nicht der kommunalen Ebene zur Verfügung. Der Kreistag kann über diese Mittel überhaupt nicht entscheiden. Von daher ist Ihre Frage, also ich persönlich, wenn ich im Kreistag sage, Thema verfehlt.
Was gibt es eine Erwiderung dazu?
Ja, ich habe gesagt, ich bewege mich auf der Landesebene im Land Baden-Württemberg. Ich nehme mir das raus, einfach mal zu sagen, dass das Bekenntnis, so bin ich eingestiegen, das Bekenntnis zum ÖPNV fehlt einfach auch vom Bund und von daher fehlt Geld im kompletten System. Das war eigentlich die Botschaft.
Okay.
Ja, wir haben einen Verkehrsminister, über den wollen wir jetzt nicht reden.
Ich schon, gerne.
Okay, lassen wir es dabei, aber ich fand es jetzt ganz gut, diesen Schlagabtausch, weil man sieht da, wo die Prioritäten sind auf der schwarzen Null oder, ich meine, das Ausland lacht ja über Deutschland, weil nichts investiert wird mehr vom Prinzip her. Da sieht man halt schon, wo die verschiedenen Positionen sind. Jetzt ist die Frage, wir haben 19.20 Uhr gleich, ob wir vielleicht jetzt doch, damit es nicht zu lang geht, mal öffnen und dass wir auch, dass Sie jetzt, Sie sind ja auch extra hergekommen, auch individuell Fragen stellen, weil wenn ich jetzt nochmal eine Runde anschließe zur S-Bahn und so weiter, dann wird es, glaube ich, auch spät und wir kommen alle zu spät rein. Okay, fangen wir mal an. Wer hat eine Frage? Fange ich bei Ihnen an? Ich bringe Ihnen mal ein Mikro. Sie müssen nur ein bisschen aufpassen, wenn ich mit dem Mikro zu näher an die Box gehe, dann könnte es sein, dass es pfeift.
Mein Name ist Müller, ich habe 50 Jahre ÖPNV erfahren und ich möchte ein paar Sachen mal klarstellen. Also eben, ganz zu Anfang wurde behauptet, dass die Busfahrer jedes Jahr 5 Tage Fortbildung kriegen. Das stimmt nicht. Das sind in 5 Jahren 5 mal 7 Stunden. Also 35 Stunden in 5 Jahren. Ich habe das Thema selbst mit entwickelt, ich war in Brüssel bei der Entscheidung dabei, also da dürfen Sie nicht sowas in die Welt setzen. Sagen Sie mir den Beruf, der 5 Tage Fortbildung im Jahr kriegt. Können Sie mir keinen nennen. Dann das ganze Thema Toiletten. Also ich habe 40 Jahre in Stuttgart erlebt, als ich 72 kam, waren nicht an allen Endstationen Toiletten. Heute ist es Grundbedingung seit Jahren, wenn eine Linie eröffnet wird, dann wird vorher an der Endstation eine Toilette gebaut. Und wenn es die heute nicht gibt, dann wird ein Dixi-Klo für den Notfall hingestellt, bis das andere fertig ist. Dann dürfen Sie nicht sagen, das kann man nicht machen, das sind Grundbedingungen, das sind Menschenbedürfnisse. Und wenn hier so ein Zustand ist, dann sind Sie alle gemeinsam dafür verantwortlich, dass man das regelt. Und wenn die Toilette nicht kommt, dann haben wir in der Zwischenzeit vor Jahren eine Gaststätte gehabt, wo man hingehen konnte, mit dem Gast wird verhandelt, ein Vertrag ausgehandelt und dafür bezahlt. Und das hat funktioniert. Und der Gastwirt war froh, dass er den ganzen Tag von morgens bis abends Kundschaft hatte, weil alle Busfahrer dahin gingen und gegessen haben. Und die kriegten dann auch ihr Essen von der Wirtschaft mit ihrer Essensmarke, die sie von der SSB bekommen haben. Das war eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Also wir müssen ein paar Sachen deutlich sagen, die richtig sind und welche, die nicht richtig sind, muss man beheben. Und wenn der Herr Flieger das nicht kann, dann muss es derjenige machen, der die Buslinie genehmigt. Und da ist der Kreis verantwortlich. Und wenn hier die Schönbuchbahn von Linken so gelobt wird, da stehen 40 Millionen Züge im Schuppen, die nicht fahren, die nicht funktionieren, dann wird in der Zeitung vor 14 Tagen geschrieben, jetzt machen sie Fahrerausbildung, dann haben sie noch nicht immer die Genehmigung, dass sie abgenommen sind. Da kann ich doch nicht in die Zeitung schreiben, ich mache Fahrerausbildung. Ich habe 24 Fahrlehrer gehabt, die haben ausgebildet über 50 Jahre. Aber wenn die ausgebildet haben, haben die Fahrzeuge gehabt, die abgenommen werden. Ich habe Prüfungen abgenommen, ich habe Fahrer abgenommen, ich habe Stellwerksprüfungen abgenommen. Sie erzählen hier manche Sachen, die können Sie bitte, ich sage nichts mehr dazu. Ich bin traurig, dass ich heute hier hingekommen bin, aber so viel Unsinn gehört habe, das kann ich nicht verstehen.
Und jetzt, ich würde das Mikrofon weitergeben.
Ja, ich kann es auch was sagen. Wir sammeln zuerst, glaube ich, mal zwei, drei Sachen und dann können wir noch eine Antwortrunde dazu machen. Sie waren, glaube ich, als Nächstes.
Ich bin Gerda Streif, ich wohne in Steinbrunn, das ist auch nicht so toll, die Verbindung nach Böblingen. Ich wollte sagen, wir alle hier haben Verantwortung für die Zukunft, für die jungen Leute. Und da können wir nicht nur von einem kleinen Kuchen sprechen, sie alle sind ja auch Vertreter von Parteien, die im Bundestag sind und sogar in der Regierung. Und der Autoverkehr, das ist ein Drittel CO2-Ausstoß. Die Erde wird immer wärmer und Sie kriegen das jetzt mit. Da kriegen wir Klimakatastrophen, Überschwemmungen, Dürren mit. Das wird uns alles viel mehr kosten als hier der kleine Kuchen. Und deswegen müssen wir anfangen. Die Bundesregierung muss das mehr, wie Sie auch gesagt haben, subventionieren den Verkehr. Und die Arbeitgebersteuer, die machen Milliarden Gewinne. Wir haben die Cum-Ex-Geschäfte, das sind Milliarden. Da ist die Ermittlerin ausgestiegen, weil der Staat nicht so groß Interesse hat, das zu verfolgen. Und ich bin für einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Da sparen wir uns auch die Kontrolle, die Fahrkarten und so weiter. Das ist finanzierbar. Und ich bitte Sie, sich da auch mal einzusetzen.
Haben wir noch eine weitere Frage? Ja?
Ja, mein Name ist Franz Heibt, ich wohne in Böblingen und kann zu Fuß hierher laufen, das ist schon ein großer Vorteil. Nee, ich denke, dass wir uns sicher alle hier im Raum einig sind, wenn etwas öffentlich finanziert wird, dass es ein Verteilerproblem ist, oder? Ein sehr großes Verteilerproblem. Und da müssen wir natürlich die Interessen irgendwo mal auseinanderhalten. Die einen sagen, das möchten das Geld dorthin verteilt haben und die anderen wollen es dorthin verteilt haben. Da gibt es natürlich Gewinne und was ist teuer, Subventionen. Alle wollen Subventionen für die Energie, die für den Ölbau und so weiter. Lassen wir das Thema mal vielleicht vorbei. Da muss man natürlich sehr wohl, da stimme ich Ihnen zu, muss man mit den Parteien natürlich ein bisschen nach oben natürlich und andere Bevölkerung muss auch was machen. Aber ich habe eine andere Frage. Eigentlich ist der Personenverkehr immer ein Zuschussbetrieb gewesen und wird es immer sein, das geht gar nicht anders. Und in anderen Ländern und auch in Deutschland ist ja früher immer der Personenverkehr eigentlich mit dem Güterverkehr finanziert worden. Diejenigen, die bei der Eisenbahn arbeiten oder gearbeitet haben, die wissen das ganz genau. Dort ist das Geld gemacht worden, um die Personen nachher auch zu transportieren. Bei uns ist der Güterverkehr ja völlig auf der Autobahn gelandet. Und ist da vielleicht eine Möglichkeit der Finanzierung für den öffentlichen Personenverkehr möglich, wäre das zu überlegen. Das Zweite ist das mit der Ausbildungsfrage. Wir bilden Mechaniker aus, Maurer, alles Mögliche. Aber eins tun wir nicht ausbilden. Ich habe noch keine Berufsschule gesehen, wo Lkw-Fahrer ausbildet oder Busfahrer oder Lokfahrer. Da gibt es null Ansatz im Ausbildungssystem. Das wird alles runtergebrochen. Wenn heute jemand Lkw-Fahrer werden will und einen Führerschein machen will, und muss es selber bezahlen, der muss ja, weiß ich, 20 Jahre fahren, bis das wieder reinkommt. Ja, das stimmt wirklich, rechnen Sie das mal aus. Und es geht nicht. So kann man nicht mit Bildung, da bin ich der Meinung, da muss man, haben Sie eine Lösung, wie man sowas hinkriegt. Dann wird der Beruf auch attraktiv, neben den anderen Dingen, die natürlich auch angesprochen sind.
Dankeschön. Dann haben wir noch den Andreas.
Andreas Kegres aus Herrenberg, auch guter Nutzer des ÖPNV, bin auch bei ProBahn aktiv. Ich habe eine Frage zur Transparenz für die Busse. Viele Busse fahren ja, du hast ja angesprochen, an sich auch im Fahren deswegen nicht mehr voll, weil die S-Bahn zu spät ist. Also haben wir da nicht einfach mehr Zahlen? Fehlen da jetzt 30% der Leute oder was macht es mit unseren Bussen, wenn die S-Bahn in Herrenberg, die Innenstation, Wellnerstadt ja ähnlich, wenn die so spät ankommen? Was können wir da tun? Braucht es einen langsamer Fahrplan? Wie bringen wir Stabilität in das System rein, weil die Pünktlichkeit sehr schlecht inzwischen ist und ich selber kaum mehr Werbung machen kann, mit der Bahn zu fahren, wenn es zum Umsteigen geht. Also mehrfaches Umsteigen ist inzwischen sehr viel mit Risiko betrachtet und da brauche ich Transparenz und Lösungen, Möglichkeiten und die Daten haben wir oft gar nicht als auch im Fahrgastverband. Kurze Anmerkung zum Mitnahmeeffekt. Es gibt ja auch die externen Kosten des Autos, das muss man dann auch dagegen rechnen. Also oder Thema Pendlerpauschale. Bosch zahlt übrigens keinen Zuschuss fürs Deutschland-Ticket, Thema Mitnahmeeffekt. Ich fände schon wichtig, dass man die Schwelle runternimmt und wesentlich mehr Leute ins System reinkommen, was ja nicht das gleich zwingend teurer macht, außer rechnerisch vielleicht. Aber grundsätzlich ist Potenzial da. Wir haben nur 11 Millionen Deutschland-Tickets. Ich habe gedacht, das werden wesentlich mehr Pendler. Vorher waren es nur 10 Millionen oder waren es 10 Millionen, dass es deutlich mehr steigt. Da sehe ich noch nicht die großen Mitnahmeeffekte, bis auf das, dass manche sich das kaufen. Also rechnerisch habe ich es schon verstanden, aber wo ist das Problem? Und wir brauchen auch diese Finanzierung muss gesichert sein, haben wir gesagt. Aber externe Kosten beim Auto sind eben auch ein Problem, wenn man das gegenrechnet mit dem ÖPNV. Mindestens 2000 Euro im Jahr, die Studie ist auch schon 10 oder 10 Jahre alt. Und Thema Stabilität, das wäre im Kreis Böbling so gut ist, würde ich mir, wenn ich mir die Echtzeit angucke, wahrscheinlich gar nicht so betrachtet finden. Oder wenn du fragst, Georg, wie lange brauchen wir das eine ist der Fahrplan, das andere ist die Echtzeit, dann müssen wir halt stabiler und besser werden.
Okay, da haben wir jetzt vier einige Themen zum Beantworten. Wer möchte denn zu welchem Thema beginnen? Ja, Herr Straub, Sie?
Ich glaube, mit den Prioritäten, das sehen wir zu eng. Wir haben in der letzten Sitzung, die Kolleginnen und die Kollegen wissen, das ist ein Fahrradweg bei dir in Rudesheim beschlossen. Und haben, wenn Sie jetzt rausfahren zum Tierheim, sehen Sie eine Baustelle, was steht da? Da wird die schnell, wie heißt sie, die Trasse schnell? Radweg, Trasse gerade über die Brücke. Ja, das ist Geld des Landkreises. Hat jetzt direkt nicht mit ÖPNV zu tun, aber weil Sie gesagt haben, der CO2-Ausstoß, auch die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen machen keinen CO2-Ausstoß, da tut der Landkreis relativ viel. Ja. Aber im Vergleich zu anderen Landkreisen, ich bin Rottweiler, wenn ich da meine Eltern besuche, mein Mutter besuche, letzte Woche in Zimmern bei Rottweiler, gibt es überhaupt keine Fahrradwege. Ja. Und ich denke, gucken Sie, wenn Sie sagen Prioritäten, also nehmen Sie mal den Autofahrer, den Sie im Monat den Führerschein sperren, weil er 30 Kilometer oder 40, weiß gar nicht, auf der Autobahn zu schnell gefahren ist. Und nehmen Sie den Autofahrer, nehmen Sie ruhig sogar Wellerstadt Münklingen. Und dann nehmen Sie den Autofahrer in Triberg irgendwo. Der in Münklingen setzt sich 10-mal am Tag im Bus, fährt mit der S-Bahn, was weiß ich wohin, bis Backnang, mit einer Fahrkarte, wenn er Gelegenheitsfahrer ist wie ich, ansonsten 40-90-Euro-Ticket. Allein schon in Zimmern oder Richtung Stromberg dort, ja, da fährt der Bus 2-mal am Tag. Einmal hin, einmal zurück. Ja, das muss man sehen. Im Schwarzwald sind sie total verloren, wenn ihnen sowas passiert. Da muss man mehr aufpassen. Also hier ist das gar kein Problem, von Mündlingen hier nach Böblingen oder so zu kommen. Nicht nachts um 12 Uhr, das ist klar, da strengt sich's ein. Aber in den Zeiten, auch von Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, wie die das dort machen, wenn die 30, 40 Kilometer weg wohnen, das ist das eine. Aber vergessen Sie, wenn wir das Thema jetzt nicht Kosten haben, sondern es Frau Peterle für den Fahrrad zur Kreistagssitzung sagt sie immer. Und ich sage ja natürlich, ich weiß es doch, was sie das sagen. Und das ist auch ein Thema der Priorisierung. Da tut man relativ viel, also und zwar über alle Fraktionen. Da gibt es überhaupt keine, die was gerade schon mal einstimmig, glaube ich, diese Fahrraddrossel. Also auch das ist ein Thema der Priorisierung. Nur nochmal, lassen Sie uns hier sitzen mit dem Mieterverein Böblingen. Dann reden wir nicht über die S-Bahn, dann reden wir hier nur über Wohnungsbau. Zu Recht. Lassen Sie uns hier mit 50 Ärztinnen und Ärzten aus unseren Krankenhäusern, Leonberg in Herrenberg oder wenn Sie aus Kalf kommen, sitzen, dann reden wir nur über das Gesundheitssystem, über den Herrn Lauterbach und was der Kreis tut für eine ordentliche Gesundheitsversorgung. Und als Kreisrat, das muss ich jetzt schon mal ein Wort brechen, vor allem unsere Kommunalpolitiker noch in der Verantwortung sind, haben Sie eine Gesamtverantwortung. Sie können jeden Wunsch erfüllen, am Schluss bleibt eine Lücke. Und der Lücke müssen Sie sagen, das geht jetzt nicht. Wenn Sie mir sagen, kostenloser S-Bahn dafür, baut da in den Krankenhäusern ab, ist mir nicht so wichtig, baut auch, macht die Wohnungsbaugesellschaft, macht da kein Geld rein, baut keine Fahrradstrecke mehr, dann muss ich sagen, werden Sie Politiker und versuchen, das durchzusetzen. Nur, Sie haben eine Gesamtverantwortung. Die Kollegen wie Kollege
Killinger, der noch in der kommunalpolitischen Verantwortung ist, der hat noch ein Haus. Ich habe jetzt keinen Haushalt mehr. Da sieht man das vielleicht sogar entspannter, obwohl es vielleicht auch nicht fair ist, aber er hat noch einen Haushaltsplan. Hinter dem muss er stehen. Da kommt eine Aufsichtsbehörde und sagt ihm, das und das und das geht nicht. Ja? Und deswegen sage ich nochmal mit der Prioritätensetzung, das hängt davon ab, mit wem Sie diskutieren. Und da denke ich, also bin ich der Meinung, wenn wir das zusammenfassen, was der Kreis tut, ÖPNV plus in unserem Landkreis Böblingen, dann stehen wir so schlecht da. Die Frau Bitter hat ja vorher gesagt, was in den letzten Jahren passiert ist, so schlecht nicht da.
Okay, zu den Fragen
ja, ja.
Vorher noch. Wie wollte Herr Killinger noch?
Ich würde vielleicht das
Schnellbuchband
noch kurz aufgreifen und bestätigen. Wir haben das ja jüngst im Gremium gehabt. Das ist ein Fiasko. Ein Fiasko, dass diese tolle Bahn und die tolle Infrastrukturmaßnahme nicht ins Laufen kommt. Ja, nicht ins Rollen kommt, muss man da sagen. Da gibt es ja leider viele Ursachen und wie immer auch immense Vorschriften und auch Fehler auch bei der Firma und. Aber das Ergebnis ist einfach katastrophal. Die kostet ja immerhin ja rund 14 Millionen Euro Zuschuss den Landkreis im Jahr, die Schönbuchbahn.
Und eine stehende Bahn.
Und steht. Aber da gibt es einen Lichtblick, dass man mit dem Land endlich zu Potte kommt, dass da doch einige dieser Millionen vom Land dann künftig getragen werden, würde uns erheblich helfen. Natürlich, ist ja klar, geht immer unsere Steuern. Und zum Stichwort kostenloser Nahverkehr, auch da eine klare Antwort. Ich glaube, es steht und hängt momentan alles an den Kapazitäten. Die haben wir nicht. Die haben wir nicht. Ich denke, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Wir haben es ja erörtert, es fällt an den Zugführern, an den Busfahrern, es fällt an den Fahrzeugen, die ja auch immer höhere Anforderungen haben. Denken wir an emissionsfreie Busse und so weiter, die verstärkt eingesetzt werden müssen. Also das System wäre hoffnungslos überlastet, derzeit nicht möglich, aber insofern sehen wir richtig auch das positive Signal des Deutschlandtickets, das eben wirklich hochattraktiv ist und das, denke ich, ein richtiger Schritt war in die Richtung. Aber es muss halt auch nachhaltig finanziert werden und das ist, glaube ich, auch schon.
Und bleiben.
Unbedingt. Also da, denke ich, gibt es völlige Einigkeit.
Danke. Machen wir jetzt in der Antwortrunde ein bisschen kürzere Antworten, Herr Mundling, weil dann
können ich kommen nachher.
Also die Fragen müssen ja noch beantwortet werden. Ich wollte gerade das aufnehmen, weil Sie gesagt haben, wenn man bei der Bahn gearbeitet hat. Also ich habe bei der Bahn gelernt, das ist natürlich schon eine Weile her, aber schon dort war ja vieles im Argen. Da war ich auch bei der Gewerkschaft und da habe ich immer das Gefühl, dass seinerzeit, wo nur die Autoschiffe Bahnvorstand waren, die Gewerkschaft weiß besser, wie man vernünftige Bahn machen kann, wie das die Chefs machen. Klar, wenn man die falschen Leute vorne nachstellt und mit allem, was passiert ist, ist natürlich das nicht besser geworden, leider, sondern eher schlechter, da haben Sie recht. Und ich glaube, es streitet niemand ab, bundesweit, dass man in die Infrastruktur Bahn viel mehr investieren müsste. Muss halt auch getan werden, keine Frage. Aber ich wollte auch nochmal auf das Verteilproblem, wo vorher angesprochen wurde. Ich habe es ja vorher gesagt, wir haben einen Kuchen, egal ob es bei der Kommune ist oder beim Landkreis. Und von dem können wir entscheiden, welche Schnitte machen wir größer, welche machen wir kleiner. Die rettet uns aber nicht. So viel Geld können wir gar nicht auf kommunaler Ebene in die Hand nehmen. Deswegen nochmal, weil ich das vorher nicht gesagt habe, Mobilitätspass heißt, da gibt es drei Modelle. Entweder wird es über die Arbeitgeber finanziert oder von allen Bürgern und Bürgerinnen, die dann für das Geld, was sie zahlen, kostenlos ÖPNV auch fahren können, oder von den Autofahrerinnen. Ja. Die drei Modelle gibt es dort, die sind alle durchgerechnet, die funktionieren auch alle. Ich sage es jetzt auch, wenn ich mich hier damit nicht beliebt mache, ich wäre für das Bürgerinnenmodell. Warum? Weil dann alle, auch die Autofahrer, alle zahlen. Und wenn ich gleichzeitig den Bürgern dann kostenlos entsprechend Tickets in die Hand gebe, also für das Geld, was sie zahlt haben, also nicht ganz kostenlos, dann, weil so viel kostet es noch nicht, dann habe ich aber eins sichergestellt, ich habe Geld, um die Infrastruktur auszubauen. Und das müssen wir hinkriegen. Und wenn wir hier noch 10 Stunden diskutieren, ob der Bund was machen soll oder wer, wenn wir kein Geld irgendwo herkriegen, dann wird sich an der Problematik nichts ändern.
Sonst denke ich, war jetzt von den Sachen, wo vorher gesagt wurde, ist für mich nichts. Das mit der Ausbildung, das habe ich aus dem Antrag rausgenommen, dass das im Jahr 5 Tage sind. Vielleicht war das auch falsch aufgenommen von mir, es sind 5 Jahre, 5 Tage, aber ich glaube, das redet uns bei dem Thema hier nicht. Ja. Sonst fällt mir nichts mehr ein, was offen war von den Fragen. Okay, jetzt Frau Pitterle, Sie wären noch dran vom Prinzip her, aber die Dame wollte unbedingt antworten, ganz schnell. Darf sie zwischendrin?
Ja.
Darf sie zwischendrin? Wollen Sie noch?
Ja.
Also ja?
Einfach nur ganz kurz.
Ja.
Also ich will erstmal meine Hochachtung aussprechen, wie viel Detailkenntnisse Sie haben. Ich meine, Sie sind ja seit Jahrzehnten da drin. Ich will aber auch sagen, es gibt Länder, in denen Nulltarif funktioniert und eingeführt ist, und da gibt es trotzdem Krankenhäuser und Kindergärten und Schulen. Und unser Problem hier ist, dass wir leben in einem Autoland, in dem, ich bin sogar in Mannheim, da wo der Benz wirklich geboren wurde, und wir müssen uns verabschieden vom Individualverkehr. Ich denke, dass die ganzen Diskussionen um ÖPNV bringen überhaupt nichts, wenn nicht gleichzeitig die Schraube angesetzt wird an diesem privaten Individualverkehr. Das muss zurückgeschraubt werden. Und das ist die Mobilitätswende. Genauso wie Abriss und Neubau, um Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Das muss auch zurückgeschraubt werden. CO2-Ausstoß muss weg.
Okay, aber das ist natürlich schon eine Frage, die hatte ich auch noch auf dem Zettel. Vom Prinzip her kostet motorisierter Individualverkehr ja auch viel Geld. Ja, muss man sich auch unbeliebt machen mal und hier einsparen. Es gibt eine Menge Steuersubventionen, die man da einsparen kann. Ich denke mir, im Landkreis kann man auch, wenn man beim Straßenbau oder so vielleicht, ja, also wenn das Ganze, die ganze Autofahrerei, also wo sehen Sie Möglichkeiten, auch das Autofahren vielleicht weniger attraktiv zu machen und da Geld zu sparen. Jetzt war die Frau Pitterle, dann war, glaube ich, der Herr Braun, oder? Oder wollten Sie noch? Sie wollten, glaube ich, auch. Und mag sonst noch jemand? Der Herr von der Heide noch? Und dann würde ich, stimmt, Sie wollten auch noch mal, dann dürfen Sie mir auch noch mal eine Frage stellen, oder nehmen wir nehmen die Frage gleich auf und dann können wir nämlich eine Beantwortungsrunde machen und dann haben Sie mal durch, glaube ich.
Ja, mein Name ist Reinhard Stübner. Also ich habe jetzt da immer wieder gehört, dass der Landkreis sozusagen Finanzierungsprobleme hat, dass man eben da nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung hat dass das ein Verteilungsproblem ist. Also jetzt wollte ich doch mal fragen, ein bisschen kann ja der Landkreis und vor allem die Gemeinden können ja da mitbestimmen, wie man zu Geld kommt. Also wenn man die Gewerbesteuersätze verändert und erhöht, also soweit ich das in Erinnerung habe, gehört zum Beispiel Sindelfingen zu den Autostädten, die am wenigsten Gewerbesteuer im Vergleich zu anderen Autostädten verlangen. Und Sie haben ja vorher das Beispiel von den Porsche-Mitarbeitern gebracht, die da dann nicht mehr reinpassen in die S-Bahn. Ja, Menschenskind, das ist doch ein Fingerzeig, dass da eben sich auch die Firma Porsche zum Beispiel, also ein Unternehmen, Daimler ist auch ein großes Unternehmen, wir haben noch andere finanzkräftige Unternehmen, also wie soll das dann nicht möglich sein, dass man da über die Gewerbesteuer mehr Geld einnimmt und auch für andere Projekte natürlich, nicht? Sind ja andere Probleme noch angesprochen. Also das leuchtet mir nicht ein, dass man da die Reichen in der Gesellschaft, sage ich jetzt mal vereinfacht, nicht mehr heranzieht, um da Probleme zu lösen.
Okay. Der Mundle hat ja auch die Variante, gibt es ja auch arbeitgeberfinanziert bei dem Mobilitätspass, das gibt es ja schon auch.
Okay, machen wir die letzte Runde. Wer die Frau Pitterle noch, der Herr Braun, der Herr von der Heid wollt noch. Wollen Sie? Und Sie und der Herr Bleckert. Okay, dann alle nochmal. Okay, außer der Herr Straub, oder habe ich Sie schon wieder vergessen? Okay, dann machen wir doch gleich einfach eine Abschlussrunde mit allen Fragen. Okay. Wollen Sie anfangen, Frau Bitterle?
Ja, ich fange an. Das waren jetzt ganz schön viele verschiedene Punkte, die angesprochen worden sind. Ich fange mal damit an, was Sie jetzt auch gesagt haben. Ja, ich habe nachgeschaut, also wir sind im Landkreis etwas über 400.000 Bürger und wir haben sage und schreibe 364.000 PKW angemeldet. Das muss man sich mal überlegen. Das sind über 800 PKW auf 1000 Leute. Ne? Also das ist schon enorm. Ne? Also das heißt, trotz guten, würde ich behaupten jetzt, ja, mindestens jetzt hier, vielleicht in den ländlichen Gebieten noch nicht, aber jetzt hier, Sindelfingen, Böbling, haben wir schon eigentlich einen ganz guten ÖPNV, aber trotzdem, es fahren immer noch, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, wie er gesagt hat, ich sehe immer wieder, Autos fahren alleine durch die, also nur mit einem Mann oder einer Frau durch die Gegend. Ne? Und das müsste einfach noch drastischer reduziert werden. Und ich bin schon der Meinung, dass es langfristig, also die Linke ist ja auch dafür, langfristig kostenfrei, also kostenfrei ist jetzt falsch, weil es kostet ja was, aber dass der Bürger sozusagen nichts bezahlen muss für die Nutzung des ÖPNV, geht aber sicherlich nur langfristig. Ich habe aber eine interessante Aussage gehört von dem OB von Karlsruhe, von dem Frank Mentrup. Er sagte, wenn es nicht zu einer Neusortierung der Finanzströme kommt, dann ist die Mobilitätswende massiv in Gefahr. Und so ähnlich hat sich jetzt auch vor kurzem auch der Hermann ausgesprochen. Also das bedeutet doch, wir haben ja jahrelang, wirklich jahrelang, sehr viel Geld, ganz Deutschland, auch hier der Landkreis, für Straßen ausgegeben. Und das muss jetzt einfach aufhören. Klar müssen Straßen immer wieder repariert werden, Busse müssen ja auch auf Straßen fahren. Aber man darf keine neuen Straßen mehr bauen. Ich bin sogar neulich auf die Idee gekommen, warum hat man eigentlich statt der 464, wo auch schon so viele Unfälle passiert sind, warum hat man da eigentlich nicht eine Bahn hingebaut auf die Strecke? Das wäre in meinen Augen heute sinnvoller gewesen, aber ich war damals ja noch nicht im Kreistag. Ja. Ja, gut. Also vielleicht dann noch zu wenig. Also auf jeden Fall. Dann dachte ich, okay, was natürlich Sie auch gesagt haben, zu Stoßzeiten fahren, sind die Bahnen proppevoll, habe ich auch schon erlebt. Da wären auch, finde ich, die Arbeitgeber mit flexibleren Arbeitszeiten gefragt. Also die müssten auch auf jeden Fall flexibler werden, damit eben, ich erlebe das immer wieder von der Universität, Stuttgart-Uni, wenn ich mit der S-Bahn fahre, ist es für mich, wo ich wohne, leichter zur Uni zu fahren als Leonberg-S-Bahn, ist gleich weit und ich zahle dann weniger. Zu Stoßzeiten sind die S-Bahnen rappelvoll. Und dann wollte ich noch einen Punkt sagen. Ich finde es eigentlich ein Unding, ich fahre auch gerne ab und zu mal hier im Landkreis. Und ich finde es eigentlich ein Unding, dass es innerhalb des Landkreises drei Zonen gibt. Da müssen manche Leute, die von irgendeinem Dorf zum Beispiel nach Böblingen fahren wollen zum Einkaufen, mit zwei Kindern vielleicht zwei, dreimal oder viermal in der Woche, im Monat, um hier in Arkaden die Kinder einzukleiden, die wachsen ja jedes Jahr, müssen dauernd neu eingekleidet werden, zahlt eine Mutter mit Kindern über 70 Euro. Und ich finde, diese drei Zonen müssen nicht sein. Wenn ich wieder im Landkreis bin, möchte ich anregen, dass es ein Landkreisticket gibt für 3 Euro. Weil im VVS das durchzubringen, so eine Tarifreform, das dauert lang. Also müssen wir sozusagen im Landkreis was Eigenes machen.
Okay.
Danke.
Herzlichen Dank. Wie ich würde vorschlagen, wir machen 3 Minuten Abschlussrunde jeder. Wer will als Herr Mundle? Herr Braun? Der Herr Braun wartet schon lange, gell?
Ja, nicht schlimm. Ich werde hoffentlich auch gar nicht die 3 Minuten brauchen. Ich möchte drei Dinge zu den Anregungen sagen, die gesagt wurden. Es sagt sich leicht, die Unternehmen müssen das bezahlen. Es gibt große und kleine Unternehmen. Und die Unternehmen bezahlen es nicht selbst, sondern die müssen das Geld, was sie als Unternehmen bezahlen können, erstmal erwirtschaften. Das müssen am Ende alles wieder die Bürger bezahlen. Also von daher ganz billig sagen, die großen Unternehmen müssen das einfach bezahlen. Die drucken das Geld ja auch nicht, sondern die müssen es erstmal erwirtschaften und müssen Tariflöhne etc. etc. bezahlen. Also das ist einfach zu billig zu sagen, das müssen die Unternehmen bezahlen. Bezahlen werden das alles über die Preise am Ende die Bürger. Tatsächlich läuft es immer wieder, egal welches Thema wir nehmen, darauf hinaus. Zu Ihrer Frage oder zu Ihrer Anregung des kostenlosen Tickets. Es wurde angesprochen, der Kuchen kann nur einmal verteilt werden. Wenn es um das Klima geht, dann gibt es eine Möglichkeit, Energie zu geringsten Gestehungskosten zu erwirtschaften, über Windenergie beispielsweise. Und jetzt kommen genau die gleichen Leute, die sagen, wir müssen CO2 einsparen, sagen zu diesem Windkraftgebiet in Böblingen, ja, aber halt mal, hier nicht, das zerstört meine Landschaft, hier will ich kein Windrad haben. Das passt nicht zusammen. Wenn ich Ansprüche stelle, muss ich mir überlegen, wie ist der Gesamtkuchen, wie kommt das zustande? Und die letzte Bemerkung, die Anregung kam jetzt gerade auch von hier, wir brauchen mehr Flexibilität von den Arbeitgebern. Die Gewerkschaften haben dankenswerterweise bereits große Flexibilitäten erreicht. Wir haben flexible Arbeitszeitbeginne. Die fangen von, was weiß ich, 7 Uhr, nur um eine Zahl zu nennen, zwischen 7 und 10 Uhr sind Beginne möglich. Dort, wo es technisch machbar ist. Was machen die Leute? Sie, Herr Straub, haben es gesagt, die wollen alle um 7.15 Uhr oder um 8.15 Uhr, weil sie dann bequem ausschlafen können, alle zur gleichen Zeit mit dem Bus fahren. Das ist Freiheit für Verantwortung. Die Freiheit haben sie bekommen, zwischen 7 und 10 Uhr zu beginnen. Und dann muss die Verantwortung bei den Nutzern dieser Systeme sein, sagen, okay, dann verteile ich mich. Dann habe ich das Problem nicht.
Ja, danke schön. Machen wir weiter mit Herrn Mundle. Ich wollte nur noch sagen, dass man an den Dividenden, die ausgeschüttet werden, sehen, dass die Unternehmen ja hohe Gewinne machen. Da kann man das natürlich schon die Frage, wie viel man da für die Zwecke der Gemeinschaft sich holt. Man holt eben seit Jahrzehnten immer weniger. Ja. Wenn man die Steuergesetzgebung noch von Kohls Zeiten hätte, hätten wir 60, 70 Milliarden mehr im Jahr in den Haushalten. Das wird halt über die Steuersenkung der Spitzensteuersatz, Einkommensteuer, Unternehmenssteuerreform, wird das nicht mehr gemacht.
Der Löwenanteil Bevölkerung verdient seinen Lebensunterhalt hier durch Produktion von Fahrzeugen. Seit Jahren, seit Jahrzehnten, ich möchte nicht sagen seit Jahrhunderten. Da fällt mir die Geschichte von der Marie Antoinette ein. Ihr Minister kam und sagt, das Volk hat kein Brot. Dann sagt die Marie Antoinette, dann sollen sie doch Kuchen essen. Also so menschenverachtend höre ich manche Sachen, oder nehme ich manche Sachen hier wahr.
Also wenn man an die Dividenden ran will, ist das keine Menschenverachtung. Aber machen wir, Herr Mundle, diesen Schlagabtausch, der geht sonst noch eine Weile.
Ich möchte auf 3, 4 Dinge, die gerade gefallen sind, nochmal eingehen. Liebe Ingrid, ich muss dir leider widersprechen, weil es geht nicht, dass wir im Landkreis Böblingen ein eigenes Ticket machen oder einen Tarif. Das geht einfach nicht von den Fakten her. Deswegen bitte konzentrieren wir uns auf das, was möglich ist. Und da kann ich nur nochmal Mobilitätspass sagen. Dann wollte ich darauf eingehen, Gewerbesteuer. Schön wäre, wenn wir Ihnen zeigen könnten, wie sich der Kreishaushalt zusammensetzt. Im Kreis gibt es keine Gewerbesteuer, sondern nur die Grunderwerbsteuer. Und die Gewerbesteuer wird indirekt wirksam, indem die Kommune die einnimmt und dann Kreisumlage zahlt, prozentual. Und bloß so, dass jeder das weiß, Sindelfingen ist im Landkreis Böblingen mit Abstand der größte Steuerzahler. Man kann natürlich sich darum streiten, dass es noch mehr sein könnte, keine Frage. Aber auch das löst unsere Probleme in dem Fall, über die wir gerade reden, nicht. Weil selbst das von der größere Kuchen, ein größeres Stück, das Geld nicht bringt, da müssen wir eine andere Finanzierung finden. Dann Straßenbau. Seit Jahren haben wir ein Commitment im Kreis, dass keine neue Straßen mehr gebaut werden, sondern ein Straßenerhaltungsprogramm. Und es ist natürlich richtig, dass man Straße erhalten muss, dass man sie dann noch befahren kann. Und deswegen, wir kriegen das ganze Klimathema nur in Griff, einigermaßen in Griff, wenn wir es schaffen, so wie es Land auf, als Ziel sich gesetzt hat, dass man bis 2030 eine Verdoppelung von ÖPNV-Nutzerinnen hinkriegt. Das heißt gleichzeitig die entsprechende Reduktion vom MIV, vom motorisierten Individualverkehr. Sie haben da ja recht, der muss drastisch runter. Hätte dann auch den Vorteil, dass man dann weniger Staus hat, wo man ja auch hinten rausblasst, ohne dass man vorankommt. Und nicht mehr Straßen braucht und so weiter. Es gibt viele Sachen, die in sich greifen und vorwärts gehen. Nur für das ganze Thema brauchst du, kannst nur gebetsmühlenhaft sagen, Infrastruktur, wo ausgebaut ist, muss das Personal da sein und bezahlt werden und dafür brauchen wir Geld. Und das muss aus einem anderen Topf kommen, sonst reden wir auch in 20 Jahren noch drüber.
Herzlichen Dank, Herr Mundle. Machen wir weiter mit Ihnen.
Ja, also der Mundle hat es gerade erklärt mit der Grundsteuer und der Gewerbesteuer. Und nochmal, ich weiß nicht, welcher Kollege von der Fraktion der Freien Wähler erst neulich im Kreistag gesagt hat, wenn die Kreisumlage so und so hoch geht, dann kann ich meine Schule, glaube ich, war es nicht finanzieren. Ja, man kann es schlicht nicht finanzieren, weil das, die Rechtsaufsicht, die dann sagt, mir darf es nicht ausgeben. Punkt. Ganz einfach. Ja. Und Wählerstadt ist die Gemeinde mit der höchsten Gewerbesteuer und kann trotzdem den Haushalt fast nicht ausgleichen. Ja. Also irgendwo ist auch eine Grenze. Auch bei der Grundsteuer, die ist dreimal erhöht in 3 Jahren, trotzdem ist eben die Finanz so knapp, dass die gehen. Und wenn die Kreisumlage einfach erhöht wird, deshalb kriegen die Kommune. Und wie gesagt, nochmal, der Bürger, der jetzt sein Kind gerade in der Schule hat, die nicht gebaut wurde, die schlecht ist, der sagt natürlich, was interessiert mich der ÖPNV, ich wohne direkt daneben, wo die Schule. Das ist immer die Sichtweise, die auch vorher bei den Windrädern kam. Ja? Und das ist ein großes Problem. Nehmen Sie uns ab, alle, die hier sitzen, egal, wenn auch unterschiedliche Positionen im Kreistag haben. Und ich hatte es ja vorher gesagt, ich denke, da drüben ist ja auch von Reit vom Kollegen gesagt, aber im Kreistag ist man bei diesen Fragen an der Priorisierung einig. Ja? Ist man bei der Priorisierung einig und wenn jemand eine andere Priorisierung hat, dann fragen Sie ihn, warum. Weil ich gerade keine Wohnung habe, völlig verständlich. Und deswegen denke ich, wir haben vorher die Zahlen gesagt, 16 Millionen Zuschuss ist nicht wenig für unseren Kreishaushalt. Ja. Und nochmal, die Mittel für den Radfahrverkehr sind auch ÖPNV. Also nicht ÖPNV-Mittel, aber Anti-Ausgaben. Und dann müssen Sie echt sagen, so ganz schlecht ist dieser Landkreis nicht, wenn Sie das vergleichen mit irgendwo auf der Schwäbischen Alb, ich komme aus Rottweil, da ist die Schwäbische Alb nicht weg, oder mit dem Schwarzwald, mit dem Angebot dort ist das hier sehr gut. Wenn die pünktlicher wären, ja, dann wäre es gar keine Frage. Und zu Ihnen noch mal eins mit dem Porsche-Mann. Fahren Sie mal um 17 Uhr von Stuttgart zurück und jetzt erhöhen Sie das um 10 oder 20%, was hier erfreulich wäre. Dann stehen Sie schon auf Stuttgart. Wenn Sie um 17 Uhr in Stuttgart Hauptbahnhof die S6 nach Wählerstadt nehmen oder kommt die davor nach Backnang, wenn ich dort einsteige, kriege ich keinen Sitzplatz mehr um 17 Uhr. Um 19 Uhr kriege ich ihn, um 20 Uhr, aber um 17 Uhr und runter von Weilerstadt ab Leonberg haben Sie morgens auch keinen mehr. Also wenn Sie das erhöhen, müssen Sie sagen, wie Sie den 15-Minuten-Tag noch verdichten. Das wird Ihnen niemand sagen. Also dieses Problem hat noch gar niemand angesprochen. Ja, der Einzige, der sagt bei der Hessebahn, was macht ihr eigentlich mit den Leuten? Dann ist es halt nicht ab Leonberg voll, sondern ab Weilerstadt, wenn die Prognose
das ist.
Ja, und dann aber und dann pünktlich sein, dann wird es besser. Das ist das große Problem. Nicht das Geld oder der Kreis Böblingen, sondern das Problem ist tatsächlich, es pünktlicher zu machen, dass tatsächlich dann der Bus wegfährt und nach Ding fährt, nach Mündling oder wo auch immer hinfährt und nicht der dann eine halbe Stunde warten muss, bis sein Bus kommt. Das ärgert ihn. Das ist das ganz große Problem, was er am Anfang angesprochen hat. Die Pünktlichkeit, die Zuverlässigkeit des öffentlichen Nahverkehrs ist wichtiger bei uns, wie der Ausbau. Der mag in anderen Teilen der Region noch wichtiger sein, wie bei uns, aber der Ausbau selber, also wie gesagt, das ist, in der Tat wird immer jemand geben, der um 23.30 Uhr oder um 24 Uhr Disco kommt und sagt, könnte besser sein. Verstehe ich auch, ja. Aber wenn die Situation der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer anspricht, dann ist die Pünktlichkeit wichtiger wie ein neuer Ausbau.
Dankeschön, Dankeschön. Der Herr Killing kommt als nächstes.
Ja, ich möchte auch
bestätigen, dass ich noch großen Handlungsbedarf bei der Politik sehe. Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Ich möchte nur ein paar Beispiele nennen. Kerosin ist nach wie vor völlig mehrwertsteuerfrei. Völlig mehrwertsteuerfrei. Müsste ich mal geben. Gesunde Lebensmittel haben teilweise 90% Mehrwertsteuer, Hülsenfrüchte und so weiter. Dieser Katalog der Mehrwertsteuer ist eine Katastrophe. Seit zig Jahren dringend reformbedürftig. Geht gar nicht an. Ja. Dann mache ich das weitere Beispiel, Tempolimit. Mittlerweile ist die Mehrheit der Bevölkerung für ein Tempolimit. Wird nichts kosten, bringt unglaublich viel an CO2-Ersparung und Sicherheit. Weniger Verkehrstote. Ich weiß, kein einfaches Thema im Autoland, überhaupt keine Frage, aber die Mehrheit der Bevölkerung ist dafür.
Ist das bei der Freie Wähler jetzt Konsens?
Ich sage hier meine persönliche Meinung. Wir sind im Übrigen die einzigsten Vertreter hier, die nicht im Bundestag dabei sind. Ja. Also ich bin da, das, was ich hier sage, zu dem stehe ich voll und ganz. Und dafür trete ich auch innerhalb meiner Fraktion engagiert ein. Oder weitere Beispiele. Ich habe da den Bundesrechnungshof gelesen. Da gibt es eine beratende Äußerung. Historische Kennzeichen. Ist damals bei der CO2-Bepreisung der Steuer eingeführt worden. Weitgehend steuerbefreit. Was sehen Sie heute auf den Straßen? Uralte Karre, Wohnmobile etc. Das ist mittlerweile eine staatlich subventionierte Klimaverschlechterung. Ich stehe zu den historischen Fahrzeugen, aber die haben einen tollen Wert und die brauchen das nicht. Die sind nämlich wertsteigernde, die richtig alten Fahrzeuge. Aber das sind alles Dinge, wo die Politik leider nicht handelt, trotz beratender Äußerung des Bundesrechnungshofs. Also unser Credo ist Menschen informieren, ganz wichtig. Unser Leben ist ja unheimlich komplex. Überzeugen, im Grunde genommen wirklich begeistern für die Ziele, für die wir stehen. Und da sehe ich viele Gemeinsamkeiten bei den Zielen, ist ja klar. Und das ist auch gut so. Bloß ein Beispiel, Bus auf Beinen. Wir haben in Rudesheim den Bus auf Beinen, dass die Grundschüler, wenn die Eltern Angst haben, das arme kleine Kind muss zur Schule laufen. Nein, die sammeln sich an Haltestellen und laufen miteinander, Eltern begleitet, in Gruppen zur Schule. Das ist wichtig, dass wir bei den Kindern anfangen. Bei den Kindern, weil die nach jeden Tag zur Schule fahren werden, dann kennen die gar nichts anderes und machen das später, wenn sie selber Mama und Papa sind auch. Also das ist unser Anliegen und in diesem Sinne, vielen Dank für das Format, für den Abend und kämpfen wir weiter für eben klimafreundlichen, zuverlässigen, pünktlichen ÖPNV.
Vielen Dank. Herr von der Heide.
Ja, ich möchte, wir bleiben mal mit der Schlussrunde, auch ein paar Aspekte nennen, die wir jetzt uns als Kreistag, das schließe ich jetzt mal alle ein, für die nächsten 5 Jahre vornehmen müssten. Eins ist richtig, das hat der Kollege Killinger auch gesagt, mit den Kapazitäten stoßen wir an unsere Grenzen, sowohl technisch als auch personell. Und wenn man heute sagt, man will pünktlichen und zuverlässigen ÖPNV, heißt es, dass wir den ÖPNV, den wir bestellen, bei den Busunternehmern und beim VHS und bei der Deutschen Bahn auch bekommen. Dann könnten wir eigentlich schon sehr zufrieden sein. Also zu sprechen, wir brauchen noch eine Taktverdichtung und noch eine S-Bahn und so weiter, das ist technisch derzeit nicht umsetzbar. Also insofern sind wir auf einem guten Weg. Wo wir aber investieren müssen, ist in den wirklich flachen Landregionen. Sonst wird dieses Deutschland-Ticket keinen Erfolg zeigen, weil die Leute, die in den Bereichen wohnen, wo der Bus nur alle Stunde fährt, die müssen überzeugt werden, vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. So wie das heute auch im Landkreis Böblingen in einigen Bereichen ist, ist es nicht attraktiv und damit kann ich auch niemand überzeugen, selbst wenn ich das Ticket kostenlos anbieten würde, kann ich den nicht motivieren, eine Stunde an der Bushaltestelle zu warten. Da müssen wir ran. Ein weiteres Thema, das vielleicht auch ein Stück weiter im Kreis da hinausgeht, ist aus meiner Sicht eine Reform der Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg. Wir haben 22 Verkehrsverbünde, von denen jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ja, das hat historische Gründe. Und wenn man sich mal die Fahrpläne anschaut, sind die Nahverkehrsfahrpläne alle auf die Verkehrsverbünde abgestimmt. Das gilt auch für den VVS. In dem Moment, wo sie aus dem VVS herausfahren, sind sie, jetzt sage ich mal, auf sich allein gestellt. Deswegen müssten diese Zahl der 22 Verkehrsverbünde erheblich reduziert werden. erheblich reduziert werden, sogar so weit, dass man sagt, das muss das Land Baden-Württemberg organisieren. Denn ich denke, im Moment die verkehrsverbundübergreifenden Verkehre über die MEX-Linien zum Beispiel, Metropolexpress-Linien, die funktionieren sehr gut verkehrsverbundübergreifend. Aber alle anderen Verkehrsmittel, da stoßen sie an Grenzen. Wenn wir jetzt von Leonberg, wir sind ja fast an der VVS-Grenze, gucken Sie mal, wie Sie von Leonberg nach Pforzheim kommen. Halbe Weltreise, weil Sie dort mehrere Verkehrsverbünde durchstreifen müssen. Eins will ich auch noch kurz erwähnen, das Stichwort Toilette, das liegt mir auch so ein Stück weit am Herzen. Ich wollte das jetzt nicht speziell auf die Busfahrer bezogen sehen oder auf die Fahrer, dort ist es auch ein Problem. Wir haben in Leonberg verschiedene Standorte damals eingerichtet, wo die Busfahrer dann auch jetzt einmal austreten konnten, aber ich sehe es auch für die Fahrgäste. Also wir haben viele Verkehrsverbünde in Deutschland, aber auch zum Teil Baden-Württemberg, Rhein-Neckar-Verkehrsverbund, ist das Standard eine Toilette. Und ich sage das jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen, sondern wir wollen ja, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe auch den ÖPNV nutzt. Und es gibt viele Menschen, ältere Menschen, aber auch die eine Mobilitätseinschränkung haben, für die ist das zwingend notwendig. Und ich halte das für arrogant, wenn man vom VAS und VVS sagt, naja gut, am Hauptbahnhof ist ja eine Toilette. Kann er nicht den Leuten erklären, sie sollen zum Hauptbahnhof fahren, damit sie da das Klo gehen können und dann wieder zurückfahren nach Walderstadt oder so. Ja, ja, völlig entspannt. Also das halte ich auch aus sozialen Gründen für zwingend erforderlich. Und weil ich jetzt die Zeit erreicht habe, will ich überziehen mit einem Dankeschön an die Organisatoren, weil es ist wichtig, dass man das Thema diskutiert, auch kontrovers, aber ich glaube, es wird auch deutlich, dass es sehr viele Parteien, fraktionsübergreifende Gemeinsamkeiten gibt. Also vielen Dank dafür.
Dankeschön, Herr von der Heidt. Und der ja. Jan Bleckert von Verdi wird nochmal abschließen.
Lieber Tobias, das ist ja deine Aufgabe nachher, jetzt das nochmal rund zu machen. Nicht meine. Genau, ich habe in meinem letzten Statement ja gesagt, es braucht ein Bekenntnis, ne, von sag ich mal, allen Ebenen zum ÖPNV. Kann den Rhein-Neckar-Verkehr gerade aufgreifen. Sie können sich quasi heute entscheiden, habe ich eine Toilette in den Verkehrsmitteln oder bezahle ich meine Fahrerinnen und Fahrer schlecht? Die RNV hat sich für Letzteres entschieden. Ne? Also da war die Toilette im Verkehrsmittel wichtiger als die Bezahlung der Busfahrerinnen und Busfahrer und der Straßenbahnfahrerinnen und Straßenbahnfahrer. Und das muss quasi aufhören. Deswegen rede ich quasi immer vom Bekenntnis des ÖPNVs. Oder Finanzströme neu sortieren, genau das ist der Punkt. Ansonsten klappt diese Verkehrswende nicht. Ich muss Ihnen sagen, wissen Sie, was ja zur Ehrlichkeit auch dazu gehört, wir hatten am Anfang angefangen mit den Arbeitsbedingungen bei den Beschäftigten. Da habe ich kurz über Toilette gesprochen und so, ne? Ja, es gibt an vielen Enden eine Toilette. Das Problem ist, der Fahrplan läuft nicht so stabil, dass die Leute bei denen die Wendezeiten sind so zusammengestrichen worden in den letzten 15 Jahren, die haben an der Wendezeit, am Wendepunkt keine Zeit, auf die Toilette zu gehen. Und die Fahrerinnen und Fahrer trauen sich das häufig nicht, das zu tun.
Aber es gibt gesetzliche Ruhezeiten, Klauszeiten.
Ich lade Sie ein, kommen Sie. Okay, genau. So. Und was Sie auch nicht vergessen dürfen, ist, wenn man über Einsparungen spricht, ja, wir haben das Durchschnittsalter der Busfahrerinnen und Busfahrer in diesem Land, ist nicht nur der Landkreis, ist der 40% der Busfahrerinnen und Busfahrer sind älter als 55 Jahre. Wir verlieren fast die Hälfte der Beschäftigten in den nächsten 10 Jahren. Und für die Leute ist das völlig unattraktiv, weil wissen Sie, wie die Arbeitszeiten von den Busfahrerinnen und Busfahrern aussehen? Die kommen zu den Stoßzeiten. Wenn die Schule anfängt, da braucht man das meiste Personal und danach ist erstmal Ruhe. Das heißt, die Leute haben dort eine Pause, die nennen das geteilte Dienste, weil die Pausen meist länger als 2 Stunden sind. So, und nach länger als 2 Stunden Pause fangen sie dann irgendwann mal wieder an zu arbeiten. Und diese 2 Stunden Pause werden nicht bezahlt. Die sind im Verkehrsvertrag nicht mit enthalten. Das heißt, die Leute kriegen zwar am Ende ihren Tariflohn, sind aber dafür unter Umständen 14 Stunden auf Arbeit, weil sie nur 8 bezahlt bekommen. Und unter diesen Bedingungen wird sich niemand für den Beruf des Busfahrers entscheiden, ganz ehrlich. Und insofern möchte ich nochmal ein Plädoyer machen, sozusagen für ein Bekenntnis vom ÖPNV, weil diese geteilten Dienste abzuschaffen, wird eine Menge Geld kosten, oder wir unterhalten uns darüber, dass die Schulzeiten verlegt werden, dass man gestaffelt Schulzeiten anlegt, sodass man das Personal besser verteilen kann. Aber da sind wir auch noch weit entfernt und da machen wir dann die nächste Veranstaltung.
Ja, herzlichen Dank, Jan. Da haben wir schon mal ein Thema für die nächste Veranstaltung. Ich hätte auch noch eine nächste Veranstaltung. Gucken wir uns mal die Kommunalfinanzierung an. Was kann man da vielleicht doch mit einer anderen Steuerpolitik hinbekommen, damit wir unsere Leben hier vor Ort gut organisieren können. Ich glaube, da brauchen die Kommunen und die Kreise und so weiter einfach mehr, weil sie ja auch immer mehr Aufgaben vom Bund zugeschustert bekommen. Von daher, da müssen wir auch mal eine Veranstaltung dazu machen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie da waren. Und als erstes kriegen Sie von der FDP, weil Sie haben es immer am schwersten natürlich bei uns linke Socke. Das ist natürlich klar. Sie sind natürlich... Das ist natürlich klar. Ich würde mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wir haben ein bisschen Schokolade, die Welt ist hart genug, versüßen wir sie ein bisschen. Und für mehr ÖPNV und gute Arbeit im Landkreis Böblingen haben wir für alle aus Waldenbuch ein bisschen was Süßes. Genau. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir haben sehr viel Spaß gemacht heute. Ich hoffe, Ihnen hat es auch viel Spaß gemacht, dass Sie die unsere Veranstaltung. Ah ja, genau, ich gebe dir mal das.
Die gute Nachricht ist, es muss niemand hier ein Feldbett aufschlagen. Jeder kommt wieder nach Hause heute Abend. Ich fasse mal so zusammen. Die meisten kommen in 2 Stunden heim, Weilerstadt, Leonberg 2,5 Stunden. Aber eigentlich ein Wert, der ziemlich gleich ist für jeden von der Anfahrt und Abfahrt. Vielen Dank auf meiner Seite.